Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 152. Heute mit Felix. Und Marc.
Oh, mit dem Marc, wie er heute da ist.
Ja. Genau.
Weil heute muss ich nicht arbeiten.
Ja, bei euch ist so die Alien-Kommen-Tag, oder? Also irgendwie, das ist das Einzige, was ich immer denke, Independence Day ist doch dieser Film, wo die Aliens kommen.
Ja, da haut ihr dem ins Gesicht auch am Ende.
Und hackt das Alien-Raumschiff mit einem Mac.
Ja, das macht Sinn auch, würde ich sagen. Ja.
Kommt da jetzt ein neuer raus oder so? Oder
Independence
Day?
Ja. Also heute ist Independence Day.
Ja, aber es kommt tatsächlich, es kommt auch neuer raus, ja.
Und es kommt ein neuer raus. Independence Day 2, 2016.
Ja, cool.
Wann kommt der?
Ja, 2016.
Liebes IMDb.
Wie wird die IMDb vorlesen?
Ab 13. Juli, also 14. Juli. 14. Juli ist sowieso der Beste. Also nicht nur, dass die Franzosen den Tag wirklich feiern, aber weil ich feiere da auch immer.
Das
ist sowieso der allerbeste Tag. Also 14. Juli kommt der in Deutschland raus, Independence Day.
Total gut.
Von dem her.
Richtig. Ja, ja, und bei mir ist 11 Uhr morgens, von daher mache ich auch nichts anderes. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, genau. Und da, ich meine, Felix hat gerade erst gemerkt, dass Donnerstag noch irgendwas anderes ist nebenbei.
Kunden ist auch immer so passiv mit.
Kunden care less, würde ich sagen.
Ja. Nee, ich bin ja doch so ein Event-Schauer, Event-Fußball-Schauer. Also ich guck mir das tatsächlich an. Sonst habe ich ja mit Fußball auch nichts am Hut. Aber wenn hier irgendwie die Deutschen spielen, dann gucke ich mir das tatsächlich an.
Die spielen auch ganz angenehm. Ich habe mir tatsächlich, wann war denn das Elfmeterschießen? Das war
am Samstag.
Am Samstag, deswegen sogar die letzten 10 Minuten konnte ich mir auch über Umwege im Internet anschauen. Das war ganz gut eigentlich. Ja.
Muss ich dann nur nach Deutschland irgendwie tunneln und
auf ZDF? Ja, ich hab einfach Soccer Germany Stream eingegeben und dann kam ich auf irgendein Subreddit und ich nehm an, das war alles legal.
Ja, also. Natürlich. Also im Internet würden die ja nichts aufschreiben, was illegal ist. Das dürfen die ja gar nicht.
Stimmt auch wieder. Ja. Da kannst du ja ein DMCA Takedown einfach machen.
Ja. Genau. WWE
das ist,
Takedown.
Wie ich habe am Wochenende auch Formel 1 tatsächlich geguckt und das geht im Internet auch nur über Umwege.
Ja, man muss auch sagen, Formel 1 ist die ekelhafteste Geschichte, glaube ich, zum Livestreamen, weil sich immer das komplette Bild in alle Richtungen bewegt. So kompressionstechnisch kommt da keine Freude auf.
Ja, die Streams sind auch nicht besonders gut, da hast du recht. Aber ich meine, du kannst es ja in Deutschland nicht, ich kann es halt nicht gucken. Ich habe keine Möglichkeit, das zu gucken.
Ist das jetzt auf Sky oder wie auch immer Premiere jetzt
heißt? Nein, es kommt halt auf RTL, aber wie soll ich in RTL gucken? Wie?
Gibt's da nicht?
Gibt keine Möglichkeit.
RTL.de, Livestream? Nee, nicht?
Oh, nee. Da wollen sie irgendwie 30 Euro im Monat haben, keine Ahnung, was sie haben wollen. TV Now haben sie, nennen sie das. Da wollen sie irgendwie dir so ein Abo abschließen. Ich hätte ja kein Problem, sagen, hier, 30 Cent oder 40, 50 Cent hier einwerfen oder von mir aus 99, kannst du den Stream angucken. Aber gibt's sowas? Nein, gibt's nicht. Was wollen wir machen? Ja, wieder irgendwelche halb illegalen Streams schauen.
TV Now ist wie Apokalypse Now, nur anders.
Ja, genau.
Ja, das ist, hier wollen die immer wissen, also hier hat jeder Sender irgendwie so ein Live-Dingens, aber du musst dann immer dich einloggen mit deinem, oh, wer ist denn ihr Kabelanbieter? Und dann haben die so Single-Sign-On-mäßig, sagst du, ja, Comcast, ja, loggen sie sich mal ein.
Ja, ich hab ja ich habe ja nur Antenne, das heißt ARD, ZDF kriege ich. Alles andere ist schon verschlüsselt. Also
krass.
Das heißt, du kommst, selbst wenn du mal RTL schauen würdest, was echt sehr, 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 sehr selten vorkommt, also quasi fast nie, außer ich habe mal wirklich sonntagnachmittags nichts anderes zu tun und denke, ach ja, mal so ein paar Runden Autos im Kreis fahren gucken. Kann man ja mal machen, ja. Dann würdest du es gucken und dann geht's halt auch nicht.
Gab's da nicht mal Satu oder sowas früher?
Satu gab's mal.
Ja, die streamen das aber auch nicht. Ja, Satu gibt's immer noch. Die streamen die ARD, ZDF und so ein paar. Aber du müsstest auch für alle anderen Geld bezahlen.
Krass. Hier ist es ganz okay.
Und wie gesagt, ich hätte ja kein Problem, mal so irgendwie ein paar Cent da einzuschmeißen. dass sie mir so einen Stream freischalten, aber gibt's halt nicht.
Ich verstehe gar nicht, warum.
Du müsstest halt,
also hier ist es, du kriegst über Antenne, ich krieg irgendwie 40 Sender oder so, 45 vielleicht. Und auch, also die großen, jetzt kein HBO oder sowas, aber die ganzen, was weiß ich, Fox oder wo auch immer der ganze Rechner kommt. Aber du schaust halt Werbung und zahlst damit quasi. Und also RTL will, dass du ein Abo und wollen, dann aber auch...
Aber auch Werbung, genau. Ja, beides. Wenn schon, dann aber beides.
Genau. Also es wird über Antenne verschlüsselt ausgestrahlt. Mhm. Und du müsstest halt dafür nochmal Geld zahlen. Also außer du gehst jetzt auf DVB-T2, da ist es, glaube ich, jetzt in der Testphase umsonst.
Der erste
ist kauf umsonst. Mir da nicht.
Und dann...
Genau, der erste Fix. Und dann kannst du den ganzen Tag Berlin Tag und Nacht gucken, oder wie das heißt.
Vor allem, es gibt halt für mich auch keinen Grund, RTL, ProSieben und so einen ganzen Schnee zu gucken. Ja. Es ist halt, na gut. Ich habe dann ORF geguckt.
Ja. Ich bin hier drin, bin ich fast am Überlegen, ob ich mir irgend so einen kleinen Rekorder kaufen soll. Da gibt es irgendwie so für, keine Ahnung, $150 oder so, so ein Nupsi, wo du einfach die HD-Antenne anschließt. Und sagst, hey, ich hätte gerne die TV-Serien in HD auf die externe Platte. Und dann macht er das. Aber das Nervige ist, dass meist musst du für das den Program Guide, die quasi, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, Fernsehzeitung.
Ja, EPG.
Fernsehzeitung.
Elektronischer.
Musst du quasi dafür Geld zahlen. Was ein bisschen nervig ist, nur dass sie halt die Zeiten wissen, wann die genau aufnehmen müssen. Mhm. Aber das ist...
Ja, komm. Dann, das willst du doch auch eigentlich. Willst du das einfach, das soll halt irgendwie in deinem Programm landen, du willst einfach draufklicken und
das gucken. Aktuell landet das ganze Zeug ja schon in meinem Programm, aber es ist halt, also anders.
Ja, genau.
Ich hätte halt gedacht,
ja, dieses anders, das habe ich auch.
Wenn du schon den HD-Transport-Stream so unkomprimiert irgendwie auf Platte klatschen könntest, das wäre ja ganz nett, aber ich muss da mal Nachforschung anstellen. So. Wär ja ganz cool eigentlich.
So, haben wir jetzt mal gleich den Mimimi der Woche vorgezogen, oder? Mimimi.
Uiuiui.
RTL Now.
Fernsehen.
Nein.
RTL.
TV Now.
E-Fernsehzeitung. Titelvorschlag auch.
Und E-Fernsehzeitung.
Gucken, ob das hier noch funktioniert mit diesem Chatbot.
Ja. Gibt es Fernsehzeitungen noch? Weiß das jemand?
Ja, es gibt's noch.
Total glaub ich.
Ja, ich habe auch seit 10 Jahren, glaube ich, keine mehr gesehen. Wo kann man denn welche kaufen? Fernsehprogramm TV Today, hört zu. Ja, stimmt, die hört zu, die macht auch immer wieder Werbung. Also die sehe ich hier, also Plakatwerbung an der Bushaltestelle und so. Das ist ja die einzige Werbung, die ich wirklich sehe. Ja, also das ist das Einzige, was du nicht ausblenden kannst, ist das, was irgendwie an der Bushaltestelle, Bahnhaltestelle irgendwie,
alles andere kriegst du ja irgendwie. Kannst du mit Google Glass, kannst du sich einen Adblocker installieren, dann macht er das einfach schwarz.
Ja.
Oh, das wäre geil. Ja, so ein Adblocker für Real Life fände ich eigentlich ganz schön awesome, muss ich sagen. Warum gibt's das eigentlich noch nicht? Warum hat das keiner mit dem Dings gebaut? Weil das wäre doch wohl das Killer-Feature gewesen. Weil was mich total nervt, ist fucking Werbung in der echten Welt, weil du sie nicht wegblocken kannst.
Google einfach mit Werbung Geld macht.
Ach so, ja, da war das. Okay, alles klar.
Du könntest ja durch personalisierte Werbung ersetzen alles.
Noch nerviger.
Warte noch 5 Jahre, dann wird das garantiert so sein.
Gut,
ja, genau, da sind überall nur diese hellgrünen Leinwände, wo dann irgendwelche Sachen drauf sind.
Nice.
Ein bisschen creepy.
Ja, so, oder QR-Codes, einfach nur riesige QR-Codes überall und dann. Gott. Dann scannt er die automatisch.
Grüne Leinwände finde ich lustiger, muss ich sagen.
Und ich freue mich dann halt auf die Exploits, wenn irgendjemand den QR-Code wieder exploitet und einfach nur Goatsy überall zeigt. Kommst du durch die Stadt und überall so, oh,
ja, das Gute wäre ja quasi, du kannst einfach deinen eigenen riesigen QR-Code ausdrucken.
Und dann Goatsy überall zeigen.
Ja. Bam. Und dann Fragezeichen Profit.
Total gut. Du kannst dann das Anti-Goatsy-Plugin verkaufen quasi.
Genau.
Das ist so Ransomware.
Okay, du kriegst überall nur noch Goatsy. Alle QR-Codes werden mit Goatsy ausgetauscht und du musst jetzt dann entransomen.
Das macht eigentlich schon Sinn. Goatsy Ransomware. Ja, gut. Wir wollten, glaube ich, eine Sendung irgendwann machen. Ne?
Die Sendung...
Machen wir doch.
Also es ist so wie die anderen Sendungen auch. Wenn wir quasi keine Themen haben, reden wir einfach über irgendwelche Krempel.
Wir haben ja nicht nur Themen, wir haben sogar einen Hashtag der Woche.
Haben wir einen Hashtag?
Ja, sag mal.
Haben wir einen Hashtag? Sind wir betrunken oder was?
Ein Hashtag der Woche, was macht das?
Das ist ich habe herausgefunden auf sadanduseless.com, was wohl eine Internetseite ist. Da habe ich, das kam bei mir auf Twitter vorbei, da gab es wohl Hashtag The Internet Names Animals, wo die einfach, das ging wohl auf Twitter rum, ich habe es nicht wirklich auf Twitter gesehen, aber hier gab es ein paar, die archiviert wurden. Und du nimmst einfach ein Tier, wie zum Beispiel das Stachelschwein, und dann nimmst du einfach, gibst ihm einfach einen neuen Namen, wie zum Beispiel der Stechhase, Stab Rabbit. Und die war eigentlich ganz cool. Und ja. Die Schlange ist jetzt zum Beispiel die Gefahrennudel,
ja.
Was gut ist, die Danger Nudel. Okay. Und so gut, so ein weiß gestreifter Tiger, der ist jetzt Danger Zebra. Das Gefahren-Zebra.
Und was stinkt hier ist Fart Squirrel.
Es ist Fart Squirrel, genau. das Furzhorn. Weiß ich einfach. Ja. Nee, das ist gut auf jeden Fall. Das ist das Hashtag der Woche, weil für mich ist das ganz klar, dafür sollte das Internet quasi genutzt werden.
Für die guten Sachen.
Für Hashtags.
Ja.
Für Hashtags und
gute Hashtags.
Ja. Es gibt in Japan, jetzt gibt's einen Kongress zu, wie heißt das, Virtual Reality Adult Content. Eine komplette Messe, ja? Holy shit.
Das, hätte ich, aber wenn mich jemand gefragt hätte, glaubst du, sowas gibt's in Japan, hätte ich gesagt, ja.
Ja, Nick, also das ist auch die erste, ja?
Alles.
Also das ist noch dieses die erste, das heißt, es gab nicht davor schon mal eine, was gut ist, aber was halt jetzt nicht mehr so gut ist, weil es jetzt die gibt. Ja. Aber weiß ja klar.
Ich glaube, ich war bisher nur auf einer Konferenz überhaupt. Und das war die Roffelcon und die war nicht ganz gut.
Oh.
Jetzt auch mal verlinkt, Roffelcon, ja. Das war jetzt weniger so Virtual Reality Adult Content Zeug, aber die war einfach nur so über Memes.
Über Memes. Ein
geniales Poster, war einfach nur Roffelcon und ein ASL-Fragezeichen. Das war aber ganz gut. Ja. Ich glaube, die haben einen Wikipedia-Artikel. Also relevant.
Alle haben immer einen Wikipedia-Artikel. Also alle guten Leute. Aber ist es ein englischer oder ist es ein deutscher Wikipedia-Artikel? Wikipedia.
Ja. Ich schaue jetzt mal, was passiert, wenn ich EN durch DE auswechsel. Existiert nicht.
Ja, nicht relevant.
Nicht relevant.
Wenn da nur mal jemand im Radio drüber geredet hätte, ja, dann wäre es relevant geworden.
Ja, oder was geschrieben hätte, so auf toten Baum.
Richtig, das ist ja, wenn es in der Hör zu zum Beispiel veröffentlicht worden wäre, ja?
Ja. Der Hör zu.
Ich habe drei Zitate aus der Hör zu, sehr gut. Ja. Was weniger gut war, ist ja der Tote der Woche auch.
Oh, ja. Das ist echt nicht gut, ja.
Das ist echt tragisch.
Ja. Bud Spencer, oder wie er eigentlich heißt, Carlo.
Ja, komm.
Edersoli. Nicht sicher.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Der war ja auch 1929 ist er geboren.
Ja, schon eine Weile.
Und warum eigentlich auch nicht?
Ja.
Olympischer Schwimmer, und, Hau drauf und
genau.
Bud Spencer.
Und Bud Spencer, ja.
Ja. Vier Fäuste.
Also ich habe gerade gelernt, dass die japanische VR-Messe abgesagt werden muss, weil zu viele Leute kommen wollten.
Moment.
Weil es war zu voll.
Kommen.
Beides. Beides.
Okay. Man muss ja da sicher gehen.
Oh, es ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen lustig.
Auch ein bisschen lustig, ja.
Ja.
Sehr gut. Gute Überleitung von Bud Spencer. Ich glaube, da muss man auch nichts zu sagen. Außer, dass seine Filme sind auf Deutsch einfach am besten. Also ich habe mal irgendeinen englischen Dub gesehen, war gar nicht so gut eigentlich. Das war eigentlich ein sehr, sehr brutaler Film. Aber die haben nie so Sachen gesagt wie ein Tag zum Sonne putzen oder so.
Hm. Was? Wer war denn der deutsche Synchronsprecher? Kennt man den für jetzt? Vielleicht jetzt noch?
Weiß nicht, aber er hat ja auch selber mal noch in einem deutschen Film mitgespielt vor ein paar Jahren. Und was ich echt krass fand, war echt, dass er der erste Italiener wäre, der in 100 Meter unter einer Minute geschwommen ist. So Sachen, wo du denkst, okay, ja, also er war Schwimmer und hat an den Olympischen Spielen, an zwei Olympischen Spielen teilgenommen und war halt der
Wolfgang Hess war der Synchronsprecher von Bud Spencer, der am 27. April 2016 gestorben ist.
Ja, richtig.
Scheiße.
Vielleicht ist es so wie bei so Papageien, dass die quasi.
Die sterben einfach mit.
Und dann stirbt der eine und der andere dann einfach einen Monat später.
Oh Gott, Wolfgang Hess, darüber haben wir letzte Woche geredet. Fucking shit.
Wirklich?
Letzte Woche? Was?
Vorletzte. Was? Doch. Nee, wir haben darüber geredet, dass. Oder nee, ich war wahrscheinlich mit jemand anders. Jedenfalls, das ist der Tatort-Typ. der erste Tatort wichtig. Mensch, keine Ahnung.
Er hat auch Maulaff in Asterix und die Wikinger synchron gesprochen.
Den kenne ich nicht. Jedenfalls ja.
Er war aber nicht der einzige Sprecher. Na gut.
Ja, gut. Ja, ich sage einfach, weil es so traurig ist, ignorieren wir das einfach und gehen direkt in die News über.
Ja,
das stimmt. Und das eine, man muss falls die Zuhörer verwirrt sind, ich hab gedacht, diese 5 Lesefuß pro Person gilt nur für Pleidi. Aber es stellt sich raus, ich bin davon auch betroffen. Deswegen sind jetzt einige Sachen in den News, die
auch zu lesen sind.
Auch. Ja. Man könnte.
Wir sind da hart,
also,
weil
verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Gleich muss gleich bleiben. Und so. Aber die erste News ist theoretisch eine News, weil es iOS 10 betrifft und iOS 10 ist ja neu, also News, ne? Und zwar ist es ein kleiner, ich kann es jetzt nicht Artikel nennen, ein kleiner Newsbeitrag über neuronale Netze in iOS 10 und macOS. Und die reden also quasi ein bisschen drüber, erstmal, was sind denn so neuronale Netze, für was werden die denn benutzt und gehen dann so ein bisschen drüber drauf ein, welche APIs die neuen macOS und iOS Betriebssysteme zur Verfügung stellen für Programmierer, dass du quasi die neuronalen Netze nicht selber frickeln musst, sondern du kannst schon auf eins zugreifen, das irgendwie performance-technisch recht gut ist und so Sachen wie Metal zum Beispiel benutzt diese Shader-Grafikkartengeschichte. Und da gibt's jetzt wohl einige drin, mit denen du Dinge machen kannst, was ich eigentlich ganz gut finde. Mhm. So irgendwie Gesichtserkennung und so das ganze Geraffel kannst du dann quasi in eine App bauen und musst die ganze neuronale Netzgeschichte nicht selber machen, sondern kannst einfach auf was zugreifen, was eigentlich ganz gut gehen sollte.
Okay.
Das fand ich gut.
Gab's das nicht auch von IBM? Die hatten doch Watson, was du quasi genauso hernehmen konntest?
Genau, Watson hast du halt eine API, aber du hast halt die Dinger sind halt auf deinem Handy.
Ach so, okay, es läuft also quasi direkt auf deinem Handy.
Genau, das ist also kein Webservice, sondern die haben halt das ganze Geraffel und die haben es halt auch für die Handy-GPU optimiert und alles Mögliche. Also du musst dann gerade so Gesichtserkennung, also ich meine, du kannst ein Foto machen, das an Watson schicken und der sagt dann, wo das Gesicht drauf ist. Ja. Aber wenn du da irgendwas live tracken willst oder so, das geht dann eher weniger gut,
ja, das stimmt.
Okay, richtig. Und auf jeden Fall gibt's da jetzt so APIs drin. Bin ich mal gespannt, was die Leute damit machen werden, wenn das raus ist. Also die sind ja beide nur in Betas oder nicht mal mehr öffentliche Beta, sondern so Entwickler-Beta draußen. Aber ich glaube, das wird ganz gut.
Mhm.
Okay. Dann kannst du ja auch so, keine Ahnung, so wenn du OCR-Programme oder sowas, das kannst du ja auch alles in neuronale Netze abbilden. Mhm. Ich glaube, da kommt dann einiges Gutes auf uns zu.
Und das ist quasi generisch genug, dass du das für alles hernehmen kannst, weil es einfach nur ein neuronales Netz in deine GPU rechnet und dann ist es relativ performant ist.
Richtig, und die tun, also unten ist auch ein bisschen Code, was die APIs sind und die scheinen wohl recht generisch zu sein. Also ich meine, neuronales Netz ist, also du hast halt Inputs und Outputs und du kannst dann sagen, ja, hier, lern doch mal. Ja, das ist also ganz gut. Gefällt mir.
Und dann sagst du dem quasi eine API, okay, nimm den Store, was du da die letzten Jahre gelernt hast.
Richtig, genau. Also du sagst ihm einfach hier API lernen und dann gibst du ihm 12 Sachen und dann sagst du halt hier und jetzt klassifizieren und dann ist gut.
Ja, okay. Oder
kommt ganz gut.
12.000 Sachen.
Ja.
Und
ja.
Für dieses Machine Learning braucht man ja mal ein bisschen.
Aktuell könntest du halt auch irgendwie so, keine Ahnung, was es da für alles für C-Libraries gibt. In OpenCV ist wahrscheinlich ein bisschen was drin und du könntest es wahrscheinlich auch schon jetzt reinkompilieren, aber dann hast du halt wieder so eine fette Library und mit dem Ding, also entweder Apple macht dein Zeug halt kaputt, weil sie Updates machen, oder es wird halt alles automatisch schneller, ohne dass du was tun musst.
Was
ganz nett ist.
Was gut wäre, das andere, was nicht so gut wäre, quasi.
Ich. Genau. Klingt auf jeden Fall gut und ist ja theoretisch auch News.
Ja.
Die nächste News ist jetzt wirklich.
Warte mal, ich was? Also, Also das Einzige, was ich so an iOS 10 am spannendsten fand, was bei mir jetzt so vorbeigeflogen war, war dieses Differential Privacy. Das war ja auch noch so eine, in Anführungsstrichen, Neuigkeit. Also ich meine, alle, die Mac-Podcasts hören, die haben da wahrscheinlich schon viel drüber gehört. Das fand ich jetzt noch so mit am spannendsten und war ja auch so ein bisschen so ein Seitenhieb auf das, was Google und Android da so macht. Ihr halt alles ab in die Cloud und ja, Apple versucht da ja so ein paar Sachen, wie das jetzt auch, neuronale Networks und sowas, auf dem Gerät halt irgendwie anzubieten und dass halt die Daten dann da vor Ort anfallen und verarbeitet werden und halt nicht immer erstmal einmal ins Internet ausgewertet und zurückgehen.
Mhm. Ja. Und ich im Normalfall, also das mit dem Internet, das ist ja ganz nett, aber ich meine, bist du einmal irgendwie im Supermarkt, hast du keinen Empfang mehr, ist alles scheiße. Also deswegen, ich mache auch so Sachen wie den beim Flugzeug den Boarding Pass aufs Handy mache ich mir meist auch nicht, weil ich halt denke, ja, gerade in dem Moment wird das Ding halt einfach abschmieren oder habe ich keinen Handyempfang, aber er will irgendwas updaten und dann kriegst du das auch nicht. Und ich finde es ganz gut, gerade wenn die Handys jetzt, also ich meine, die Dinge sind jetzt ja schnell und die können automatische Updates fahren, gibt es ja eigentlich keinen Grund, warum du nicht auch ein bisschen den kurzen Weg auf dem Handy gehen solltest.
Ja. Vor allem, die Dinger sind ja auch mittlerweile schnell genug und können einfach extrem viel. Man muss ja nicht immer den Cloud-Rechner bemühen.
Ja, ich meine, Cloud kommt gut, weil sie halt Updates installieren können ohne, also Siri wird immer besser, ohne dass du konstant irgendeinen Scheiß runterladen musst. Ja. Und es gibt ja auch viele Leute, die dann halt niemals Updates runterladen, weil sie einfach, keine Ahnung, komisch sind. Von daher macht es schon teilweise Sinn, aber gerade bei so ganz primitiven Geschichten, also ich denke nicht, dass die neuronalen Netzwerkcode irgendwie alle 5 Tage verbessern werden, sondern da reicht's auch, wenn sie den, ich meine, der funktioniert schon, der wird dann halt schneller, aber dann reicht's auch, wenn ihr den alle, keine Ahnung, 3 Monate mal im Update irgendwie rausbringen. Kommt da ganz gut.
Ja gut, ich weiß gar nicht, wie oft macht ein Apple Updates? Also ich meine, besonders nett ist es natürlich, auch wenn es auf der anderen Seite wieder anstrengend ist, das, was Google jetzt mit seinen Nexus-Phones und sowas macht, dass die halt eigentlich einmal im Monat ein Update kriegen und da die ganzen Sicherheitsupdates und eventuell auch Verbesserungen drin sind. Also meistens sind halt Sicherheitssachen.
Ja, gut. Aber wobei Apple jetzt ja angefangen hat, auch seine Stock-Apps, also das ganze Geraffel wie Maps oder die, keine Ahnung, Uhr oder irgend sowas, als echte Apps im App Store quasi zu machen.
Ja, aber
so wie ich das verstanden habe.
Das sind trotzdem Sachen, die nur, die findest du zwar im App Store, aber die werden nicht darüber gepflegt. Das ist wirklich, du kannst die auch jetzt deinstallieren, in Anführungsstrichen. Aha. Also du kannst sie vom Home-Bildschirm schmeißen, aber sie bleiben trotzdem drauf und sie werden auch nur mit den großen Releases immer geupdatet. Also das ist.
Gut, wobei das klingt so, als wäre das so aber halb. Nur so ein erster Schritt. Also ich nehme an, wenn die Möglichkeit haben, Updates für das Kleinkram rauszubringen, dann machen die das wahrscheinlich auch.
Das, ja, aber scheinbar, also entweder haben sie da noch keine Lösung gefunden oder das hat sie nicht besonders sich interessiert, weil die Abhängigkeiten zu groß sind, wenn sie plötzlich ohne E-Mail klein kommen würden. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist wohl so, du kannst die zwar rausnehmen und dann siehst du sie nicht mehr und sie wahrscheinlich dann auch über den App Store wieder installieren. Aber sie bleiben halt faktisch auf deinem Telefon drauf und es wird halt auch nur, also Neuerungen, Updates kommen halt auch nur, wenn eine neue iOS-Version rauskommt. Ja, und nochmal zu diesem Differential Privacy, also ich muss mir das auch nochmal durchlesen, also da geht's wirklich, also ich kann jetzt mal den ersten Satz von der Wikipedia vorlesen.
Mach das doch mal, den ersten Satz von der Wikipedia vorlesen.
Differential Privacy ist ein Maß für das Risiko einer einzelnen Person an einer statistischen Datenbank teilzunehmen. Ja, und dann halt wieder rausgerechnet zu werden, zu sagen, okay, wenn du halt die Fragen so und so beantwortet hast, dann bist du die und die Person. Und ja, da geht's so ein bisschen um Privatsphäre, dann sind ja auch die ganzen mathematischen Berechnungen, warum das funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Also da kannst du, ja, genau. Also da haben sie sich wohl irgendwas überlegt, dass du zumindest, wenn du halt Daten ins Internet schickst, und das passiert ja mit einem Telefon relativ häufig. Und wenn du da an irgendwelchen, gerade für ihre Hilfssachen wahrscheinlich teilnimmst, dass du halt dann nicht unbedingt 1:1 zurückverfolgbar bist.
Ja, klingt ja nett. So. Was auch nett klingt.
Genau, jetzt.
Python.
Ja, Python.
3.5.2 ist Python. Raus. 3.5 ist ja sowieso wesentlich besser als 2.7.
Immer. Also eigentlich ist alles besser als 2.7. Ich meine, das ist auch nicht so. So schwer.
Ja, ja. Ich habe mal versucht, den 2.7 einen Unix-Timestamp zu bekommen. War ziemlich fiese Geschichte eigentlich. Und ich glaube, ich habe es in 2.6 versucht und in 2.7 musst du nur noch irgendwie 8 Sachen importieren.
Nee, also ein Unix-Timestamp von einem Date ist relativ easy.
No. Nee, aktuell. Time.now.2i.
Achso, mach doch einfach Time.time, oder?
Time the Time? War Time the Time kam, glaube ich, erst in 2007.
Nee.
Und 2006 war es dann ziemlich
Also 2007 ist Time the Time und dann kommt das Richtige raus.
Ja, war auf jeden Fall scheiße und deswegen 3 viel besser, 3.5 sowieso gut. Und die haben so ein paar neue Peps da reingeklatscht. Sie haben jetzt irgendwie einen Matrix-Multiplikationsoperator reingebracht. Ich glaube, das geht wahrscheinlich so ein bisschen Richtung
NumPy
oder SciPy, wo die halt so, ja, die installieren das alle, weil keiner mit dem normalen Python so fiese Mathe machen kann. Sie haben OS Scandir, einen Directory Traversal. Also sie haben nicht nur so ein paar kleine Dinge reingeklatscht, sondern auch irgendwie Coroutine mit Async and Await. Was irgendwie gegenüber 3.4, also das ist jetzt der 3.5 Update.
Okay.
Und es ist ganz cool. Sind also anständig am Entwickeln und das kam raus und nicht gleichzeitig, aber recht nah dran. Ruby 2.4 Preview 1 ist auch raus. Also Preview ist so normalerweise, 2.4? 2.4, ja, wenn sie also quasi sagen.
Jetzt okay.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, sie haben irgendwann aufgehört, dieses gerade, ungerade. Ich glaube, jetzt ist es 2.4 ist einfach nur, was nach 2.3 kommen wird. Und Preview 1 ist quasi schon final, aber wir warten jetzt noch mal einen Monat und
das muss ein bisschen,
was passiert.
Muss reifen.
Ja, und sie haben ein bisschen Performance Improvement gemacht, was ganz nett ist. Also, keine Ahnung, Array Min und Max zum Beispiel haben so, ja, der macht jetzt ein temporäres Array nur noch manchmal und nicht immer, also so ein paar Algorithmen
schneller
gemacht.
Ja, man nimmt ja Python eigentlich auch nicht, wenn es richtig schnell sein soll. Also wenn man das unbedingt haben will. Aber für so ganz viele Sachen geht es eigentlich, also es ist eh immer besser, wenn Sachen schneller sind. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen.
Ja. Und ich habe neulich auch irgendwie gelesen, Python, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt richtig war oder nicht, aber es war auf Hacker News, also kann es nur richtig sein eigentlich.
Da lügen die auch nicht.
Gemeint, ja, eigentlich der Python selber ist gar nicht so das Problem, sondern die Zeit, die er in irgendwie der C-Runtime von Python verbringt, ist irgendwie recht lange, weil die Python-Opcodes so riesig sind. Also du kannst auf Python nicht einfach nur einen JIT drauf machen, weil halt die Opcodes einfach so fucking riesig sind, dass
das dann keinen Unterschied, also nichts mehr bringen würde.
Ja, das Dispatchen dauert gar nicht so lange, sondern das, was der im Endeffekt macht, weil der halt riesig große Opcodes hat und nicht so kleine Geschichten. War ein ganz, ganz interessanter Artikel, aber
okay.
Hab ich jetzt leider nicht in die Shownotes gepackt. Vielleicht mache ich das nachher noch.
Das ist schön.
Auf jeden Fall neue Programmiersprachen, die sind alle gut und alle bitte updaten jetzt, sofort.
Sofort updaten und dann geht alles kaputt. Obwohl, geht irgendwas kaputt zu 2.4? Nee, oder? 3.4 von Python? Nee.
Ist gut. Also ich glaube, ich hab neulich so ein Update gemacht, das war eigentlich...
Weil von 3.2 war ja...
Sachen gehen besser.
Ja.
Also es gibt, wenn du so String-Formatierung machst mit diesem Prozent-Operator...
Ja.
Da hat er am Anfang ganz fies abgekackt bei Bytes und Byte-Arrays.
Ja.
Und das geht jetzt wieder. Also da haben sie jetzt Support irgendwie hinzugefügt. Also das war am Anfang immer so ein Problem, wenn du so ein Netzwerk-Input bekommen hast. Und in 2.7 war das alles kein Problem, weil du das da Byte-String war ja alles so grob dasselbe. Und dann in 3 haben sie irgendwann angefangen, das zu unterscheiden. Und dann ist irgendwie, meist ging's gut. Und dann aber manchmal, wenn du dann irgendwie doch einen Byte-Array bekommen hast, ist er wieder abgekackt.
Ja.
Und also selbst wenn du das irgendwie, keine Ahnung, nicht großartig viele Sachen gemacht hast, und da gab es von 3.4 auf 3.5 haben sie das gefixt, in Anführungszeichen, dass der jetzt diesen Prozentoperator auch mit Byte-Arrays und Bytes machen kann.
Will man überhaupt noch Prozent haben? Ich habe gedacht, man will immer Format. Weiß nicht.
Nee, ich glaube, du willst jetzt dort Format und diese Squiggly Braces haben, aber wie wir wissen, Python gibt es ja immer nur eine richtige Art, Sachen zu tun. Ja, außer String Interpolation, da gibt es grob 8 und alle sind falsch.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, wir müssen den Guido mal fragen, was er sagt, weil der weiß es, weil der sagt, das ist das Richtige.
Richtig. Ich glaube, Format ist so, was du willst.
Aber, ja, ich sage auch.
Ja. Genau. Tesla, Ingo.
Ja, oder? Nee, ich würde gerade bei Programmiersprachen, habt ihr euch mal Rust angeguckt?
Ja.
Nee.
Und? Ja, ist. Besser als C.
Besser als C. Nee, weil Mozilla hat jetzt mal eine Die bauen ja mit Rust ihre neue Browser-Engine, die dann Gecko irgendwann mal ablösen soll. Servo heißt die. Ich glaube, das hatten wir irgendwann mal erwähnt vor.
Das kann sein, ja.
Keine Ahnung, 30.000 Sendungen. Und du hast jetzt in den Nightly Builds wohl diese neue Engine schon dabei. Und die soll halt höhere Thread-Sicherheit bieten und so, die Speicherzugriffe schützen oder vor fehlerhaften Speicherzugriffen schützen.
Genau, das ist ja theoretisch immer so der Gedanke, dass sie das irgendwie keine Garbage Collection, aber trotzdem sicher und klang ganz gut. Da haben wir nachher auch noch einen Artikel über Dropbox, wie die das einsetzen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden.
Machen die auch Rust?
Die machen auch Rust in einem von ihren, aber reden wir nachher drüber, weil, ne?
Okay. Wollte ich nur mal sagen. Richtig. Also wer ein bisschen Mozilla-Zeug testen will, weiß nicht, ob das, ich meine, Rust soll besonders schnell sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Servo-Engine dann jetzt auch viel schneller ist. Auf jeden Fall, wenn man mal
von vorne anfängt, kann man sich... Benutzt, also, oder? Ja. Ja.
Ich weiß nicht, was Gecko geschrieben ist. Kann schon sein.
Ja, also ich glaube, viel schneller wird es nicht. Aber die Chance, dass das Ding halt irgendwie... Du musst halt nicht so viel Bounty-Checking und den ganzen Geraffel machen. Das macht er alles selber. Und
ja, du kannst zumindest
ich mal... Ich kann dir mal fragen. Ich habe rausgefunden, dass Mozilla grob 30 Minuten Laufen von mir weg ist.
Irgendwo. Na dann, ganz lauf doch mal vorbei.
Also ich hätte gedacht, die wären viel größer, aber irgendwie so ein kleines Büro.
Sag doch mal Hallo.
Mach ich einfach mal.
Na gut, ich meine, Mozilla ist ja auch nur... Also ist ja keine Firma, sondern ist ja eine Foundation oder sowas, gell? Also die sind ja nur...
Es gibt Mozilla San Francisco und Mozilla, was hier unten irgendwie ist. Vielleicht ist ihr anderes Büro ja größer. Gute Sache. Ja. Aber jetzt, Ingo, erzähl doch mal über Tesla mehr.
Ich glaube, Tesla. Ne? Ja, ich habe das reingeschrieben. Weil hat sich natürlich auf die Aktien und auf alles wieder ausgewirkt. Der Tesla Autopilot, den man irgendwie einstellen kann. Also kannst du einfach irgendwie dich. Relax in das Steuer setzen und nichts tun und das Auto fahren lassen. Der hat einen tödlichen Unfall gebaut. Also der Typ, der drin saß, ist überfahren worden, sozusagen. Von einem LKW.
Er ist runtergefahren, oder?
Die Software hat den LKW nicht erkannt, sondern hat gedacht, ist ein großes Schild und ist dementsprechend weitergefahren und der LKW kam von links oder rechts angerauscht und tot.
Ja, der ist halt auch so drunter durchgefahren. Also der ist nicht mit dem einfach nur kollidiert, sondern das Auto hat quasi bis zur Windschutzscheibe, hat er unten durchgepasst und war halt blöderweise die Windschutzscheibe da.
Ja, also ich habe gelesen, dass es in Europa sowas gar nicht geben kann, weil es früher nämlich auch solche Unfälle gab und dann wurden von der EU eingeführt, dass alle LKWs unten so ein Trenner, also quasi so eine Schutzwand haben müssen, dass man da eben nicht runterfahren kann.
Siehste.
So.
Ja. Das hat die EU uns gebracht, ja. Dass wir nicht so
also bedeutet, bei Großbritannien müssen wir bald damit rechnen, dass die dann alle, dass das, alle Leute in der LKWs kommen.
Ja, die ganze Zeit. Also das quasi.
Die ganze Zeit immer. Macht Sinn.
Apropos, wir müssen da über den Brexit reden, oder? Wir hatten letztes Mal die Brexit Edition, das war.
Ah, also stimmt, kurz, wir hatten es ja kurz. Nicht. Wir hatten es nicht, ja.
Ja, naja, wir hatten die Sendung geschlossen und da war gerade die Wahllokale geschlossen. Ich bin ins Bett gegangen und habe gedacht, ach, morgen früh wirst du schon wissen.
Ja.
Ja, und ich habe zwar in der Sendung gesagt, ja, ich finde es total cool, wenn sie aussteigen, weil sollen sie halt machen, die Jammerlappen. Und
dann ist es passiert.
Aber ich habe nicht wirklich geglaubt. Ja, ich habe es nicht wirklich gedacht, ja, die stimmen halt mit 51% irgendwie für drin bleiben und alles bleibt halt gleich und kein Juckt's. Nee, ist genau das passiert, aber was ich mir gewünscht habe.
Lass mal den Tesla zuerst abschließen und dann können wir ja Brexit machen. Was vielleicht noch zum Tesla ganz interessant ist, sie haben einen tragbaren DVD-Spieler im Auto gefunden.
Ich hoffe, dass der
Typ nicht so doof war, dass der einfach gesagt hat, ja, da lasse ich mich jetzt irgendwo hinfahren und schaue währenddessen DVDs.
Ja, warum sollte er das nicht machen?
Die sagen dir ja immer so, der Tesla, das ist so Cruise Control, nur dass der halt quasi auch für dich irgendwie die Spur wechselt.
Aber er kann halt gerade nicht genug. Eben halt so...
Richtig.
So viel, dass es irgendwie cool ist, aber zu wenig, als dass es dich dann wirklich rettet, wenn du unter den LKW fährst.
Genau, also wenn du auf der Autobahn kannst du damit fahren.
Autobahn, genau.
Ja, war doch Autobahn.
Du kannst halt auf der Autobahn, weißt du, das Ding würde halt, wenn du hinter einem LKW hinterher fährst mit 100, und nichts passiert, außer er bremst halt und das, dein Auto bremst mit auf der Autobahn, auf der rechten oder linken Spur die ganze Zeit fahren, ja, das wäre halt easy, aber sobald es dann halt in brenzlige, schwierigere Situationen kommt, kann sich die Software, aber wie auch die Menschen natürlich, ja, es kann auch sein, dass ein Mensch diesen LKW nicht gesehen hätte oder sich verschätzt hätte oder was auch immer, dann ist halt auch Pech. Ja. Aber du musst halt eigentlich jederzeit angreifbereit sein und das war der typische vielleicht nicht.
Ich frage mich, ob der was die Statistiken bisher hermachen. Ich meine, gut, es ist jetzt ein tödlicher Autounfall, die passieren wahrscheinlich pro Tag 800 Mal mit allen anderen Modellen auch. Nur ob die ist die Frage jetzt, passiert es bei Tesla mehr, weniger oder gleich viel wie bei allen anderen?
Aber das ist
und ja, das ist so, vielleicht ist es ja auch, vielleicht hat er einfach 3 und Unfälle weniger als alle anderen Autos, so.
Und dann ist halt noch die Frage, haben die, die gerade den Tesla gefahren haben, auch den Autopiloten angehabt oder sind sie selber gefahren?
Ja, anscheinend war es der Autopilot. Also das konnten die ja so blackbox-mäßig aussehen und
ich meine, für die Statistik so allgemein. Also man kann ja auch schon zigtausend Tesla-Tote gegeben haben, die halt selber gefahren sind.
Ja, na gut.
Ich glaube, es gibt gar nicht so viele so Teslas, oder? Also das ist ja irgendwie. Also man, das hört sich ja immer so viel also an, weil wir so viel darüber reden, aber es sind nicht so richtig, richtig viele wie irgendwie andere Autos.
Ja. Na, es sind auf jeden Fall mehr als DeLoreans, von daher sind schon viele.
Also hier drüben gibt es kiloweise irgendwie 80 Tesla pro Tag.
Wie viel Kilo sind? Ja gut, aber du bist jetzt auch quasi in der Kernzone des Teslas.
Ja, aber ich meine, also hier gibt es einige, die auch fahren, deswegen wär ganz interessant.
Ach, die fahren auch. Ich habe gedacht, die stehen nur.
Ja, Tatsache.
Ach so.
Selber. Dann gibt's die Google-Autos und die Apple-Autos und alle anderen, die auch im Kreis irgendwie rumfahren. Und da.
Ja, fährt bei euch noch einer selber in der Straße oder wird nur noch gefahren?
Ich halt. Wie ein Tier sitze ich
da. Oh Gott, wie ein Tier.
Auf mein Gaspedal und auf meine Bremse.
Vollkommen bescheuert.
Kupplung gibt's keine.
Vom Rad oder was? Vom Rad, vom Fahrrad.
Nee, ich muss wirklich im Auto zur Arbeit fahren. Das ist, ich könnte auch.
Fahrrad? Hyperloop?
Nee.
Habt ihr sowas nicht?
Shuttle hatten wir. Also. Ich könnte mehrere Shuttles nehmen, aber ich will nicht.
Warum nicht?
Weil.
Willst du dir lieber antun, jeden Tag zur fucking Arbeit zu fahren? Das ist doch super scheiße.
Ja, 20 Minuten und die Elektrizität fürs Auto zahlt der Arbeitgeber quasi. Kann ich immer aufladen da. Also. Und außerdem kann ich währenddessen einfach mit meiner Mutter über FaceTime reden. Und dann sieht die mich auch mal. Ist doch auch was. Jetzt dann kamen wir an LTE-Netz, dass das hier. Gibt es in Deutschland in der Zwischenzeit LTE-Netz, das funktioniert?
Ja, klar, gibt es. Aha. Aber also kann man halt nicht bezahlen irgendwie.
Doch, doch. Also ich habe ein paar Fußballspiele hier geguckt. Auf dem Telefon bei LTE. Oh. Auf der Schwäbischen Alb.
Also auf der Schwäbischen Alb, irgendwo. Tatsache.
Ja.
Dann freue ich mich. Ich komme bald mal wieder nach Deutschland und dann schaue ich mal, ob ich dann auch LTE habe. Überall.
Ja.
Oder eher weniger.
Also. Ich kann jetzt nur was zum LTE-Netz der Telekom sagen und wie gesagt, ich habe ja gerade, wir hatten ja auch gerade gesagt, ich habe ja gekündigt und dann haben sie mir irgendwie diesen Monat 6 Gigabyte gegeben und da habe ich gedacht, naja, dann.
Na das, gut, das, also ich überzeugt, nochmal 2 Jahre.
genau. Jetzt, wo ihr sowas gemacht habt.
Ihr seid schon nette Leute.
Ja, ich weiß damals, als ich das letzte Mal da war, so, keine Ahnung wann, das war neulich, da war es noch so in Stuttgart meist, und sobald du halt in irgendwie nach Bad Cannstatt oder so gegangen bist, dann ging es halt teilweise runter auf 3G und irgendwie war so mäßig.
Aber du hast du nicht auch T-Mobile?
Ich hatte T-Mobile, die konnten, also damals war ich mit T-Mobile und die konnten auf allen roamen. Also ich habe sowohl O2 als auch E-Plus, als auch, also dasselbe jetzt, stimmt ja, als auch Vodafone, als auch T-Mobile.
Also, aber wenn du Vodafone und T-Mobile hast, musst du eigentlich fast überall.
Habe ich auch gedacht, war aber nicht so. Dieses Mal wird es interessant. Dieses Mal komme ich mit AT&T und mal schauen, wen ich da als Roaming-Partner kriege. Ich hoffe, das funktioniert alles. Naja, also
es nützt ja nur, wenn du T-Mobile oder Vodafone hast. Alles andere kannst du ja nicht toll drehen.
Ich weiß, dass meine Mutter hat LTE auf O2 im
ja,
iPad.
Ja, aber auch nur in der Stadt.
Ja, was heißt denn vor Ort? Also, ja. Das ist jetzt so.
Ja.
Nicht wirklich so die Großstadt, aber das war, naja. Mal schauen, das wäre ganz gut. Aber hier kann ich echt von Mountain View runter nach Mendo Park im Auto komplett durch LTE und die FaceTime-Verbindung bleibt aufrecht und kannst du da ganz locker quatschen.
Ja. Also ich habe es tatsächlich sogar in einer S-Bahn-Untergrund letztens geschafft, ein Video zu gucken.
Geschafft?
Er hat dann zwar, hat dann zwar irgendwann von LTE auf 3G geschaltet und da war es schon ein bisschen kritisch.
Nicht mal 4G, ne? 3G, traurig.
3G, ja.
Und nicht mal 5G.
Na, LTE, also hat man LTE zwischen... kriegst halt...
Sorry?
Hm? Ja.
Hat man zwischen Universität und was auch immer das nächste war, Schwabstraße empfangen?
3G hast du.
Okay,
aber kein LTE.
Besser, als ich angefangen habe zu studieren, war das immer so, da musstest du, wenn du da hingefahren bist, musstest du erstmal dein Zeug vorladen, dass du durch diesen riesigen Tunnel irgendwie noch was zu lesen hattest.
Wie lange soll man mit 5 Minuten aushalten ohne Internet? Was denn das hier?
Ja, das ist doch nicht.
Also, hast du mal gesehen, was für Assis Bahn fahren? Also mit denen willst du nicht reden.
Ja, reden wir mit in der Bahn noch eh mit niemandem.
Augen aufs Handy, dann ist gut.
Ja, das stimmt.
Ja. Okay, sollen wir jetzt Brexit machen oder einfach weiter?
Ja, nee, wir müssen ganz kurz drüber reden.
Brexit, ja. Erzähl doch mal.
Brexit.
Wie fühlt ihr euch so als Europabewohner?
Sind die Meckerer endlich? Also. Und endlich hinsetzen und Gedanken machen. Ja, ob das dann besser oder schlechter wird, kann ich dir jetzt auch noch sagen. Mir tut es natürlich leid für die Briten, vor allem aus und in anderen ist halt nicht so lustig. Und
nee.
Okay, Ingo.
Ingo, also du bist kaputt.
Ingo.
Was?
Dein okay, ich habe gedacht, zuerst wäre es mein Comcast.
Ich habe auch erst gedacht, ist wieder der Scheck-Internet kaputt. Und dann war es einfach nur der Ingo.
Was?
Du warst super abgehakt.
Super abgehakt.
Jetzt bist du wieder super abgehakt.
Ja, du bist immer noch super abgehakt. Wahrscheinlich ist es dein LTE von der Telekom.
Ja, das ist einfach zu gut. Zu schnell für dein Telefon auch.
Ja. Tja. War aber lustig eigentlich anzuhören, so abgehakt, aber immer mal wieder ein paar Wortfetzen.
Ja.
Wortschätzen, keine Ahnung, also entweder Netz der
ich sau. Oh Gott! Das ist
total gut.
Das ist nicht total gut.
Richtig.
Ja.
Ja.
Okay, also ich weiß nicht genau, was der Ingo gesagt hat. Ingo?
Ja.
Okay, du bist noch da. Du darfst immer nur ganz kurze Sachen sagen. Du darfst keine zusammenhängenden Sätze sagen.
Ich darf keine zusammenhängenden Sätze. Ich hänge auf jede mit dem Kabel direkt.
Ja, immer aufs WLAN schieben. WLAN ist die beste Technik und du kannst da irgendwie 500 Megabit drüber quetschen oder so.
Kannst du ja jetzt 10 Gigabit drüber machen, Mann. Das ist total geil geworden.
Aber Stockwerk gehen wir. Sitze ich oben im Arbeitszimmer, hängen.
Ingo, ist voll nervig, Mann. Mach mal irgendwas dagegen.
Vielleicht musst du dich einfach neu connecten zu Mumble, aber dann macht er wahrscheinlich die ganze Aufnahme kaputt.
Ja, nee, darfst du nicht. Du darfst dich nicht neu verbinden.
Neues Pfeil.
Ist die Frage, wirst du uns auch abgehackt oder nicht?
Ich höre euch.
Ich höre euch. Okay, ob gut oder nicht gut ist.
Nee, ich habe prima sogar verstanden.
Achso, bei mir kann man kein Problem machen.
Naja. Traurig eigentlich.
Na gut. Jedenfalls, ja, gut. Also es war ja, glaube ich, ein bisschen überraschend für alle Beteiligten, muss man ja sagen.
Selbst die Leute, die dafür gestimmt haben, waren.
Die waren dann selber so überrascht. Oh, was heißt das eigentlich? Erstmal googeln. Ups, das ist ja gar nicht so gut, dass da steht. Ja, also es gab ja genug Statistiken, die dann lustige Sachen darüber rausgelassen haben. Aber wie beeinflusst sie jetzt gerade sind, weil wenn du quasi nach bestimmten Zusammenhängen suchst, dann findest du die natürlich auch, wenn es der Datensatz groß genug ist.
Und das Schöne ist auch, dass alle, die da beteiligt waren, alle zurückgetreten sind.
Ja, irgendwie, das habe ich auch gesehen.
Der Cameron so, ja, wir sollten ein Referendum machen. Und dann so, oh lol, und zurückgetreten. Der Typ, der das Referendum geleitet hat, der gesagt hat, wir müssen raus, auch so, oh lol,
oh, zurückgetreten. Nee. Ja, und der mit halt den lustigen, mit den Donald Trump-Haaren, der so, lass erstmal warten, bevor wir weitermachen. Er ist, glaube ich, noch nicht zurückgetreten. Das
sind einfach so Leute, da merkst du, die übernehmen auch gern mal Verantwortung, wenn sie was verbockt haben und laufen nicht immer nur weg.
Genau.
Moment. Vielleicht aber auch anders.
Doch, einfach nur wegrennen.
Ja.
Und dann,
das ist so schön, dass das alles so billig wird jetzt. Ich frage mich, wie das ist. Also, die sind ja irgendwie über Nacht, ist das Pfund ja irgendwie 13% gefallen oder so.
Ja.
Das ist jetzt circa nie passiert.
fast 20 sind es, glaube ich, mittlerweile.
20%? Also,
das, ja, 31 Jahrestief.
31? Das sind ganz schön viele Jahre, ey.
Genau, also sie haben jetzt irgendwie, ich glaube, 30 Jahre an EU irgendwie Beigaben, die sie da normalerweise zahlen, haben sie einfach über Nacht rausgepulvert.
Ja.
Und das war ja auch so, wir zahlen so viel an die EU ein. So, boom, 30 Jahre in einer Nacht.
In einer Nacht.
So, vier Pansen.
Wie oft konnte man damit irgendwie Griechenland retten? Irgendwie 20 Mal oder so mit dem Geld?
Ja. Ich frage mich, wie das jetzt ist, so, was macht denn zum Beispiel Apple? Bei Apple kosten die Handys ja irgendwie immer so, keine Ahnung, 699 Dollar, Pfund, Euro, was auch immer.
Ja.
Aber auf einmal, wenn die Währung über Nacht 20% verliert, sind dann die ganzen Anbieter alle panisch? Oder gab es da irgendwelche Leute, also, die sich gesagt haben,
oh, genau, du musst ganz viele, iPhones kaufen und die dann woanders verkaufen und dann quasi von dem.
Ja. Also Apple passt es auf jeden Fall irgendwann an.
Ja, irgendwann, also aber nicht.
Spätestens, wenn neue Gerätegenerationen rauskommen, dann machen sie es auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß aber, dass es gerade, der Rubel war ja auch eine Zeit lang so in Standardbewegung, starker Bewegung, dass es da auch ja öfter angepasst haben. Also weiß ich nicht, einmal im Monat oder irgendwas. Also wenn es extreme Bewegungen gibt, dann passen sich viele Anbieter dann auch an. Klar. Mhm.
Also hier, ich schaue gerade mal live Investigativjournalismus. Das iPhone 6S Plus kostet gerade umgerechnet $822. Und wenn ich jetzt bei apple.com hier schaue, was kommt denn dabei raus? 6S bei...
Gut, in Amerika ist immer billiger. Wenn, dann musst du schon im Euro gucken. Wenn, dann musst du gucken, was es in Euro kostet.
Ah, in Amerika sagen die dir auch nie, wie viel es kostet. Oder so. Immer so,
muss in den Shop gehen.
Genau, du musst...
Nee, ich meine, die sagen es dir schon, aber $750 und dann musst du noch Mehrwertsteuer. Naja.
Ach so, stimmt, also, das habt ihr auch noch. Warte mal, 6S, ja. Welches hast du jetzt gesagt? Ich kann mal
6S
gucken,
Plus, einfach das billigste, 16 GB oder was auch immer.
6S Plus kostet €854.
Und jetzt in Pfund?
96. Oh.
Ja, das ist aber irgendwie ein anderer Preis.
Ja, genau. Und ein Pfund wären das 716 Pfund und Apple verlangt 619 Pfund.
Das heißt, da also ist relativ gut gerade.
Unterschied quasi.
Da ist gerade gut jetzt.
Genau. Ja, und gegenüber dem Dollar, gut, musst du hier, je nach Start, hast du halt einen Sales Tax oder nicht, aber ja. Naja, vielleicht gab es ja ganz viele Leute, die einfach den Billigflieger nach London genommen haben und dann die Apple Store leer geräumt. Kann ja sein. Ja, wäre ganz interessant eigentlich. Mal gerade, ja, das kannst du jetzt, ich meine, oder auch wenn du irgendwelche Services, du kannst dann einfach irgendwo den, keine Ahnung, VPN-Account oder so shoppen oder
ja, die sind
Usenet oder was weiß ich.
Billig, ja. Aber da haben viele ihre Preise auch sofort anpassen müssen, weil quasi das viele diese tolle Idee
haben. Gut, ich meine, die müssen sie nur anpassen, wenn sie irgendwelche anderen Sachen in Euro oder Dollar einkaufen quasi von außen und das auf einmal für die viel teurer wird.
Ja.
Ja. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass du einfach 90% deines Geldes in Bitcoin haben solltest.
Ja, eigentlich 100%.
Eigentlich 100%, weil Bitcoin niemals so starke Währungsschwankungen hat.
Nee, das geht, das ist Quatsch. Nein, natürlich.
Pappala, papp.
Nee, oder Ethereum, weil da haben wir gehört, das ist auch besonders gut.
Richtig, löst sich quasi von selber auf auch dann.
Ja, aber das ist ja quasi, das ist, muss man einfach sehen, wie einfach die negativen Zinsen, ja, negative Zinsen.
Ich sag mal, Risiko hast du bei allem, ja.
So ist es.
Kannst du auch Ethereum einfach.
Genau. Nee, einfach 50-50. 50 Bitcoin, 50% Ethereum und dann bist du gut dabei, hast du mich deine.
Richtig, hast du gut diversifiziert.
Ja,
auch.
Genau. Beides absolut nimmt unabhängig Ethereum voneinander.
Oder nehmen die nur Bitcoin? Hm? Wenn du was einkaufen willst, damit nimmt all die Ethereum oder nur Bitcoin?
Nee, nur Bitcoin. Noch. Noch, bis du mit denen Smart Contracts machen kannst.
Vielleicht sollte man da mal anfangen.
Genau, ich gebe ihnen das Geld erst, wenn der Mond schief steht.
Richtig, wenn die Chips gut schmecken, ja, dann kriegen sie auch ihr Geld.
Und dann wirst du geowned von Aldi, weil sie irgendwie Race to Zero finden an deinem Code. Warst du so ein ganzes Geld hin?
Ja, das macht eigentlich was. Geowned von Aldi. Von Aldi geowned auch Titelvorschlag, ja, wenn jemand im Chat zuhört.
Ich mach das einfach mal.
Genau, ja. Auf jeden Fall, Brexit ist ganz cool, weil ich habe irgendwie drei Kollegen, glaube ich, die alle, so Sommer ist irgendwie ein bisschen Reisezeit bei uns, und die, ja, die gehen dann alle zu Facebook London und sagen da mal Hallo, und ja, der eine hat jetzt irgendwie die komplette Familie nach London genommen oder so, ja, findet er total gut, weil sein Urlaub super billig wird.
Ja, ja, klar, das ist einfach mal 20% einfach billiger
geworden. Ja, und noch brauchst du ja kein, ja, noch brauchst du ja kein Visum. Von daher kann man das ja jetzt noch ganz gut machen in den nächsten 2 Jahren oder so.
Ah, gut. Ich glaube, Amis, weiß gar nicht, was für die los ist. Aber
ach so, ja, die haben ja auch, auf jeden Fall. Ja, aber die sind ja schon beste Freunde auch mit der UK. Ja,
ja, die brauchen sich.
Die haben ja auch so eine gute, ja, Vergangenheit, ja, miteinander.
Ja, gut, aber trotzdem müssten sie alle Handelsabkommen und sowas alle nochmal neu verhandeln. Also ich meine, das ist schon krass.
Ach, Copy-Paste, die machen einfach Copy-Paste, ja, und Search and Replace. Und
genau, die sagen, genau, einfach, hallo Kanada. Von der EU nach UK umwandeln, und was kann schief gehen.
Ja. Was mich ja so fertig macht, ist, dass die, wie war das, in diesen EU und UK und die ganzen Kürzeln, ich war ja noch nicht in Kanada, und die haben,
was weiß ich, nie.
Genau, richtig. Da laufe ich in Kanada, so in Toronto am Airport rum, und auf einmal steht da groß hier EU-Passport oder was auch immer. Ich so, oh fuck, total gut. Und dann liest er aber das Kleingedruckte, und dann stellt sich raus, dass das französische Schild war und dass die halt die US einfach EU nennen für irgendwie Europäer, UE und bla bla, was weiß ich.
Indie und Europäer.
UE. Ja, das wäre UE.
UE.
Und auf jeden Fall total verwirrend. Nee, da war irgendwas EU. Nee, États-Unis. Genau, ja, richtig. Weil bei denen ist die EU, also die UE, aber die US ist bei denen die EU. Und dann stehst du halt am Flughafen und bist einfach nur mal ziemlich fertig.
Ich will nur raus hier.
Richtig. Das sind halt über die Franzosen halt wieder, ja.
Wie die sind halt die was US? Besonderes. Die
EU.
Ja, immerhin wollen die nur ihre Sprache, ja. Und die wollen nicht quasi wie die UK noch ihre eigene Währung haben. Muss man auch sehen.
Ja, die fragt halt keiner, aber ja, ansonsten würden die ja auch. Ja,
doch, die würden, die, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind auch ganz glücklich mit dem Euro. Also ich fand es auf jeden Fall gut, wo ich in Frankreich war, wo ich mit Euro einkaufen konnte. Das fand ich
ist einfach genial, dass du in Urlaub gehst, und jetzt, wenn ich den nächsten Sommerurlaub fahre, ich muss einfach, mein Handyvertrag ist einfach, läuft einfach weiter. Geht einfach. Ja. Ja, das ist jetzt einfach gut. Ich mag die EU. Ich mag, dass ich da überall mit dem gleichen Geld bezahlen kann. Ich mag, dass ich meinen Handyvertrag mitnehmen kann, dass es nicht teurer wird.
Aber mein Handyvertrag läuft auch weiter, obwohl ich gar nicht in der EU bin.
Ja, ich bin ein verrückter Typ. Hey. Ja, gut. Aber du musst aber das Geld nehmen, Edge.
Ach, ich bin sicher, ich kann auch mit dieser Imperialwährung hier zahlen.
Ja, klar.
Muss aber die Scheine groß
machen. Was mit Goldnuggets oder was?
Richtig.
Öl. Ich habe hier 200 Liter Öl dabei. Ich hätte gern so einen Handyvertrag.
Ich stell dir ein Köfferchen vor dein Haus. Voller Öl.
Voller Öl.
Dann hab ich dich. Ja, ist schon, ist eigentlich ganz gut, so eine EU-Geschichte.
Ja, eigentlich.
Aber ich meine, du musst dir vorstellen, jetzt, wenn du nach England gehst, musst du bald deine Währung umtauschen, ja, dann gibt's Grenzkontrollen und,
ist schon so, ja, genau.
Ja, okay, Problem gelöst, ne?
Schwein.
Die waren nie wirklich Teil.
Nee. Ja, die wollten immer nur die coolen sein.
Wenn man noch in Schengen bleiben will, ja, dann.
Ja.
Genau, sie waren nicht Teil von Schengen und nicht Teil der Währung.
Nee, sie wollten immer nur die coolen Sachen, aber das war ja schon immer klar eigentlich.
Ja, ja, zum Beispiel Gesetze über Gurken oder sowas.
Nee, also die wollten sich nicht drum kümmern, und es soll trotzdem passieren. Und das ist ja, also ich meine, diese Einstellung kennt man ja also von sich selber auch. Weil wenn die Sachen einfach passieren und die sind gut für dich, warum sollst du dich dagegen wehren? Aber wenn halt doofe Sachen passieren, wie, und man soll irgendwie,
keine Ahnung, so viele Ausländer.
So viele Ausländer kommen. Und das ist doof. Dann muss man sich dagegen wehren.
Nee.
Bedeutet das jetzt, dass Deutschland mehr Power in der EU hat, weil jetzt die
und sie nicht nutzen darf, kann, weil dann alle anderen pisst sind.
Ja, aber gut, ich meine, Deutschland ist 80% EU, muss man ja auch sehen. Ja. Der kompletten EU-Power. Natürlich darf man sich so sagen.
Bayern? Ist Bayern nicht Teil der EU? Oder
nee, Bayern ist noch ein eigener Teil, sind die restlichen 20.
Okay, ja.
Nee, also das, also Brexit, genau, die ganzen Startups kommen jetzt nach Deutschland, nach Berlin, weil die aus
Banken müssen jetzt halt aus London raus.
Ja, die Banken müssen.
Das war ja die Währung ist irgendwie 20% oder so runter, aber wenn du mal irgendwie HSBC oder diese ganzen großen Investmentbanken,
die sind noch viel schlimmer runtergefallen.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich da keine Aktien habe.
die haben garantiert einen Masterplan in der Tasche.
Die haben bestimmt oder, so eine Rückversicherung oder so ein Quatsch.
Machen sie einen. Das Problem ist halt wirklich, dass sie jetzt dadurch dann einfach nicht mehr in Europa handeln dürfen, wenn dann UK austritt, weil zurzeit ist ja so, wenn du in London deinen Sitz hast, kannst du automatisch in der ganzen EU handeln, kannst du vor allem Unternehmen an die Börsen bringen. Und das kannst du halt danach nur machen, wenn du in einem anderen EU-Land eine Banklizenz hast. Und so eine Banklizenz zu beantragen und dass du dadurch alle durchgehst, dauert halt so über ein Jahr. Das heißt, die müssen jetzt wirklich langsam anfangen, sich um den Scheiß zu kümmern, dass sie dann in einem Jahr oder anderthalb Jahren, wenn es dann halt langsam ins Eingemachte geht oder vielleicht sogar schon draußen ist UK. Ich meine, das heißt ja nur maximal 2 Jahre. Das heißt ja nicht, dass sie sich nicht nach 5 Monaten einigen können. Dass die dann halt in einem anderen Land ihre Banklizenz haben, weil sonst können sie einfach keine Firmen mehr an die Börsen bringen. Und das ist halt für Banken schon ein wichtiges Geschäft.
Aber auch andersrum, also ich meine, jetzt bei uns gab es irgendwie, keine Ahnung, Royal Bank of Scotland oder so. Die hatten, als ich damals noch in Deutschland war, Tagesgeldkonten und so Geschichten. Die haben halt wahrscheinlich Probleme irgendwann. Aber andersrum ist auch so eine britische Limited war, glaube ich, irgendwie eine der angenehmsten Sachen, die du in Europa gründen konntest, weil du halt irgendwie kein Geld investieren musst und für nichts haftest. Und ich frage mich, was jetzt dann passiert mit den ganzen Leuten, die irgendwelche komischen britischen Fake Limiteds haben.
Ja gut, da hast du mittlerweile kein Problem mehr. Da hat Deutschland darauf reagiert und dann so die Mini-GmbHs gemacht.
Genau, also es ist vergleichbar.
In gründest du in den letzten 5 Jahren schon keine Limiteds mehr. Weil du, wenn du eine Limited hast, trotzdem auch versteuern musst in UK und dafür extra nochmal x-tausend Anwälte und Buchprüfer und bladiblub brauchst. Deswegen, wenn du eine GmbH oder ein irgendwas ohne Geld gründen willst, dann machst du es mit einer Mini-GmbH, da reicht irgendwie auch 1 Euro.
Haben die tatsächlich Mini-GmbH genannt?
Ja.
Eine Mini-Gesellschaft?
Ja.
Haben die irgendwelche...
Nee, du brauchst mindestens ein Midget im Team.
Ach so, okay, macht Sinn. Dass du Equal Opportunity quasi.
Auf jeden Fall. Ja. Und das gehört, also das kommt halt auch mit der EU, ja. Das muss man auch sehen.
Ja. Das ist krass, echt. Die armen Hörer denken, wir machen so Technik-Podcasts und jetzt,
bam. Nee, wir reden immer nur über Quatsch.
Bank-Podcast.
Bank-Cast.
Ja. Ich glaube, der Marc und ich, wir müssen auch mal irgendwie hier so einen Anleger-Podcast machen.
Müsst ihr anlegen.
Oh Gott, so viel anlegen.
Meine einfach in Bitcoin anlegen, ist so einfach.
Ja.
Bitcoin ist wieder total viel wert, das sind jetzt 700 fucking Dollar oder so.
Echt?
Ja.
Echt?
Felix ist weg, Felix verkauft ganz all seine Bitcoin.
ich bin reich, ich brauche nie wieder arbeiten.
Ah, sehr gut.
Oh, schön, 700 Dollar ist aber ganz viel. Aber warte mal.
Echt krass.
Ja, die sind wieder hochgegangen irgendwann neulich.
Scheiße.
Aber die waren noch kurzfristig bei 300 nur oder sowas, oder?
Ja, 350 war es relativ stabil.
Fuck.
Ja, jetzt gut, aber andererseits ging auch irgendwie Amazon in den letzten 2 Jahren 100% hoch oder so, Aktienkurs.
Ich glaube, Bitcoin war meine beste Anlage, Mann.
Ja, war auch.
Ne, eigentlich nur der
ganz,
Bitcoin.
Ganz gut damals.
Der Bitcoin-Miner, den ich dann wieder verkauft habe fürs Doppelt.
Ja, bei mir auch. Nur, dass ich meinen nicht benutzen konnte, weil der deutsche Zoll ihn konfisziert hat.
Nee, ich habe meinen benutzt, um noch reich zu werden, um ihn dann noch zu verkaufen und noch reicher zu werden. So wie sich das gehört. Das
macht, warum arbeitest macht du so noch? Viel Sinn.
Weiß ich gar nicht. Also, ich bin vollkommen bescheuert, oder? Warum arbeite ich eigentlich noch? Super dumm, ey.
Richtig. Ja, weil er halt alles in Ether quasi
In Dogecoin.
In Dogecoin und Ethereum-Dings.
Ja, gut. Macht natürlich total Sinn.
Ja. Ich denke aber, Dogecoin sind wieder im Kommen. Auch.
Ich weiß nicht. Also, ich habe lange nichts mehr davon gehört. Es gab, Dogecoin bestand eigentlich nur aus diesem einen Reddit-Forum, oder?
und im NASCAR. Sie haben so einen NASCAR-Spray-Job gekauft, irgendwie. Also, die zwei Dinger. Das ist echt gutes Trolling. ich glaube, wir sollten mal langsam weitermachen, sonst, ich meine, für mich ist egal, aber ihr, ja, nix, genau. Nix. Lenovo BIOS-Lücke, was war denn da los?
Oh, also Lenovo hat ja quasi einen Rekord von Sachen kaputt haben. Letztes Mal war es, glaube ich, ihre Management-Software auf Windows, was jetzt nicht so das Riesenproblem wäre. Dieses Mal ist es aber eine Lücke in ihrem BIOS, in ihrem UEFI, was man benutzen kann, um die Firmware Write Protection zu deaktivieren. Und dann kann man quasi direkt aufs BIOS schreiben.
Macht Sinn.
Ja. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass damals man einfach Computer hatte, wo das BIOS in dem DOS einfach so flashen konntest, ohne dass du da irgendwie komische Write Protection oder so ein Quatsch hattest. Das heißt, jetzt richtig, ist quasi diese zusätzliche Hürde leicht deaktivierbar, beziehungsweise exploitbar. Und dann kannst
du... Genau, dann hast du aber auch Pech, weil dann selbst wenn du ein neues Betriebssystem installierst oder so,
ja,
kann der ja...
Wirst du immer go-owned.
Der Firmware dir da reinfunken.
Genau, und das kann quasi auch im Hintergrund laufen, also es kann quasi... du musst damit da noch nicht mal was von deinem Netzwerk mitbekommen und wenn du da irgendwie sniffst oder so auf deinem eigenen Netzwerk, dann wirst du die Sachen auch gar nicht sehen. Das ist eigentlich schon ganz schön tief drin. Und dadurch, dass UEFI ja auch relativ komplex geworden ist und relativ viel Wumms hat im Gegensatz zu damals und man auch ein bisschen Platz hat und so und man kann dafür coden, ist es eine relativ interessante Sache. Und dann ist natürlich die Frage, ob es eine Backdoor ist, die sie wirklich eingebaut haben oder ob das einfach nur, ob es da jemand wieder verkackt hat. Und bei Lenovo,
kann man nichts machen.
Wird man jetzt eher sagen, dass sie es mal wieder verkackt haben.
Richtig, aber du brauchst einen lokalen Admin-Zugang, was ja immerhin.
Also ja, gut.
Ist jetzt zumindest kein irgendwie offener Port ins Internet oder so.
Ja, genau, also ist nicht remote exploitbar, genau.
Noch aber, nicht. Aber, ja. Wenn er deine Lokaladmin ist, dann kann er.
Du könntest aber, was du auf jeden Fall machen kannst, ist Coreboot installieren, wenn du ein Lenovo ThinkPad hast, was X220 bis 230, glaube ich, hoch ist. Dann könntest du dir quasi ein eigenes BIOS drauf installieren, was dann diese Lücke nicht hat. Aber ich glaube, wenn ich es nicht ganz falsch sehe, dann ist es in einem Modul, was du eh bei Coreboot nicht anfährst, weil es zu tief in dem Stack drin ist und das werden wir noch gar nicht anfassen. Gucken wir mal.
Coreboot. Das ist schon ein Gekrepel.
Ja, das ist schon ganz schön doof auf jeden Fall. Ich guck mal jetzt kurz nach, ob das in welchem Teil das ist, ob der von Coreboot dann quasi gefixt werden würde oder nicht.
Genau, und ich mache mal weiter mit dem nächsten. Da gab es einen ganz coolen.
Der Schmidtlauch sagt, das ist Code vom Third-Party-BIOS-Zulieferer und deswegen haben die HP-Laptops genau das gleiche Problem.
Third-Party-BIOS-Zulieferer. American Megatrends oder sowas.
Ja, genau. Ami.
Hier gibt es einen ThinkPwn, Lenovo ThinkPad Code Execution Zero Day Exploit auf GitHub.
Ja, kannst du direkt runterladen, ausprobieren und dann Computer own.
Nice. Wie gut es eigentlich ist.
Also, ich finde es super. Ja. Auf jeden Fall.
Finde ich auch gut, würde ich sagen. Ist gut gemacht, immer wieder unterhaltsam.
Ja.
Ja. Genau. Der nächste News, den ich hier drin hatte, ist, Apple hat ja neulich, sie haben es nicht mehr groß bekannt gegeben auf der Keynote, sondern die haben es einfach irgendwie veröffentlicht, so nebendran, dass es ein neues Dateisystem geben wird. Und das soll dann auch, so wie es aussieht, wohl über all ihre Geräte weg verstreuselt werden. Und APFS.
Das Apple-File-System.
Ja, Apple-File-System. Oder heißt es nur APFS? Ist schon vergeben. Und es gibt wahrscheinlich alle FS sind schon vergeben. Außer APFS.
Apfelsystem.
Gott. Apfelsystem. Macht Sinn.
Und wenn du es bei der Wikipedia, der erste Artikel ist Astronomisches Jahrbuch für die Astronomie und Geodäsie.
APFS. Auch schon vergeben. Also das heißt
APFS. Ja, macht ja Sinn. Astronomisches Jahrbuch, da ist ja auch definitiv ein F drin. Und
The Apparent Places of Fundamental Stars.
Die werden jetzt einfach gepwnt. Das ist so wie wenn Cisco iOS auf Switchen als Betriebssystem hat, aber iOS ist jetzt was anderes.
Gott sei Dank. Pech. iOS,
einfach
das auf Cisco ist ja auch scheiße einfach.
Richtig. Genau, auf jeden Fall gab es da einen Artikel, es gab mehrere Artikel von einem ZFS-Developer, der sich dieses APFS ein bisschen durchgelesen hat, was es da schon so an Infos gibt und der da ein bisschen drüber redet. Und Ars Technica hat den Typ dann gefragt und hat so gesagt, hey, du hast hier so ein paar Artikel, können wir die alle irgendwie mal zusammenfrickeln, 3-4 Sachen mehr schreiben, ein bisschen Grammatik aufpolieren und so und bei uns veröffentlichen. Und da hat er gesagt, ja, kein Ding nicht, mach das mal. Und da gab es jetzt einen Artikel auf Ars Technica, der da ein bisschen drüber redet. Und der war eigentlich ganz ganz interessant. Also der redet so ein bisschen über die HFS und HFS Plus, wo das herkam und wie alt es eigentlich ist.
Steinalt.
Und, Steinall redet ein bisschen drüber, also auch so über Interviews mit dem Typ, der das Ding designt hat bei Apple, Giampaolo, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall einer der Typen, der das Dateisystem in BOS gebaut hat.
BOS.
Cooler Typ. BOS, keine Ahnung, wie auch immer. Und der hat wohl gemeint, ja, er hat sich jetzt nicht so wirklich groß in BSD, Hammer und ButterFS und ZFS eingelesen, dass er nicht da quasi nur so eine Kopie davon hat, sondern der hat also recht viel da selber mitgemacht. Und ich glaube, das damals in BOS, wie auch immer, das war eigentlich ein ganz gutes Dateisystem, so wie ich das in Erinnerung hatte. Also das war damals schon irgendwie so 64 oder 128 Bit. Und,
ja, BOS war sowieso cool dick. Damals.
Also damals. Bestes Betriebssystem ever.
Bestes OS, hieß es ja auch.
Es hätte ja auch fast BackOS werden können.
Richtig, nur haben sie es dann halt leider anders. Naja, jetzt geht's ja auch. Auf jeden Fall reden die so ein bisschen drüber, wie dieses, keine Ahnung, dieses Space-Sharing, also dass der quasi so ein bisschen Volume-Manager auch mit drin hat, Kompression, Snapshots und Performance und wie die das optimieren. Das ist so ein ganz guter Artikel, das mal durchzulesen. Und scheint ein ganz gutes Betriebssystem zu sein. Hat irgendwie noch kein, wie nennen sie es, diese Checksumming. Weil die gemeint haben, nee, normalerweise auf dem Flash, das wir das normalerweise laufen lassen, sind die Bitflips so selten, dass sich der Overhead dafür nicht wirklich lohnt für uns. Also so lang wie der Flash-Speicher hält und so schnell wie der ersetzt wird, ist es besser, dass wir dieses Checksumming lassen und uns den Overhead sparen, weil irgendwie allein schon der auf dem Flash, wenn ein Bit umgekippt wird, hat der Flash selber schon irgendwie ECC-Protection gegenüber diesen Bitflips. Und das passt dann. Also da haben sie irgendwie
das ist ein Bit alle acht Bit, oder? Das ist quasi dieses zusätzliche Bit, was du dann...
Genau, oder irgendwie, wahrscheinlich ist es auch irgendwie nur 9/18 oder irgend so was Komisches.
Ja.
Auf jeden Fall, es ist ganz cool, sich das mal durchzulesen, gerade gut, ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gerate dabei, weil der den Source Code halt auch noch nicht gelesen hat, aber so zu dem, was sie gesagt haben, kommentiert er ein bisschen und bringt ein bisschen Interviews mit dem Entwickler mit rein. Ist ein ganz cooler Artikel, kann man sich mal durchlesen und ich denke mal, besser als HFS ist alles. Man muss jetzt halt hoffen, dass, ich weiß gar nicht, wie das APFS, ob die da was open sourcen werden, dass Linux das dann auch irgendwann mal lesen kann. Weil ich meine, HFS lesen geht jetzt ja schon so halbwegs. Also oft irgendwie nur so nicht ganz journaled und mäßig gut, aber zumindest kannst du irgendwie, wenn der Dual Boot ist,
so wie NTFS
irgendwie
halt.
Das auch lesen.
Ja.
Genau, richtig. Also geht schon so. Und dann APFS habe ich jetzt noch nichts gelesen. Weiß da einer von euch?
Nee, gar nichts. Ich glaube, dass es ja noch nicht mal irgendwie irgendwo richtig benutzt wird, ist natürlich auch die Open Source Anstrengung dazu eher gerade noch in Grenzen.
Ja, was ganz lustig ist, es gab das den Kommandozeilen-Switch. Also du kannst es jetzt schon in den Betas benutzen, aber der Kommandozeilen-Switch war irgendwie diskutil APFS dash I've been warned that APFS is pre-release and that I may lose data. Das ist also der fucking riesige Switch, den du angeben musst, wenn du ein APFS-Volume erstellen willst.
Also ich finde, das sollten sie bei ButterFS auch dazu schreiben. Also immer. Ja. Quasi zu jedem Command, was du machst.
Ja. Richtig. Jedes Mal, wenn du ls eintippst, musst du dann nochmal bestätigen.
I've been warned that I'm using ButterFS and I know that's not done yet.
Ja, wobei, ButterFS. Also, man kann es schon einsetzen.
Also bei mir funktioniert es seit 2 Jahren ohne Probleme, aber... Weiß nicht.
Der Typ, der das entwickelt, ist bei mir im Team, was ganz lustig ist.
Okay, sag ihm mal, ist gut, dass er weitermacht.
No. Ja, das ist immer wenn ich ihn was frage, muss die Welt länger auf ButterFS warten.
Ist er nicht dann so ein...
Frag ihn bitte nichts mehr.
Ist er nicht mehr so ein Guido oder so ein Linus Torvalds? Macht er wirklich was?
Ja, nee, der codet. Also der...
Also mein ButterFS ist 19 Terabyte groß und sind gerade nur 8,4 Gigabyte frei. Scheiß Dreck. Ich muss unbedingt mal wieder was löschen.
Nee, das ist krass, super.
Wie viele Urlaubsfilme kann denn ein Mensch auf so einem ButterFS speichern?
Einige.
Richtig. Naja.
Also dringend mal wieder aufräumen.
Oh, ab 3.16 ist bei der FS benutzbar, sagt der Schmidtlauch. Und wenn der das sagt, dann muss es ja wohl stimmen.
Ja, richtig. Und der wurden wir auch jetzt live im Chat, angeblich will Apple diese APFS-Specs veröffentlichen. Hm. Und kommt gut. Ja, auf jeden Fall, die News kann man sich mal durchlesen. Das war ganz gut. Was auch noch News war, Android Full Disk Encryption hat hier jemand gepostet. War das, meinst du?
Oh ja, das war ich.
Achso, ist doch kaputt.
Ja, also ich mache ja grundsätzlich immer nur die News, wo Sachen kaputt sind, weil das ist viel lustiger auch. Muss man ja auch sehen.
Man kann alles kaputt machen.
Genau, und in dem Fall war es, dass man wohl aus bestimmten Android-Phones, die einen bestimmten ARM-Prozessor haben, beziehungsweise einen relativ weit verbreiteten, diese Encryption-Keys extrahieren kann, indem man eine Vulnerability in der Trust-Zone, also in diesem zweiten Bereich deines ARM-CPUs ausnutzt. Und genau, also es ist jetzt schon wieder eine blöde Sache. Grundsätzlich in dem Zusammenhang auch, weil ja es quasi bei Apple immer darum ging, so, ja, es ist alles super safe und wenn jetzt bei Android die ganze Zeit rauskommt, dass alles immer scheiße ist und kaputt, ist das nicht so eine gute Sache eigentlich. Oder? Ich weiß nicht.
Ja, wobei, also das ist jetzt nur in diesem ARM-Chip, also nur Geräte,
ja,
in
genau,
ARM-Chips
genau,
angreifbar, mit, oder?
Genau, das sind laut Duo Security, die irgendwie eine Two-Factor-Authentication-Service haben und irgendwie eine App, sagen die, dass 37% aller ihrer Telefone dieses Problem haben. Und das sind halt meistens so solche Business-Telefone. Und die haben wohl das Problem, wenn die diesen ARM-Chip haben von Qualcomm.
Business, Business, Business. Also wenn man die CVE durchliest, sagen sie, wie diese Whitewine QSEE Trust Zone Application in Android.
Ja.
Irgendwie vor 5.11 irgendwas und 6 bevor irgendwie Januar erlaubt Angreifern Privilegien zu holen mit irgendeiner komischen Nachricht, die man an diese Application schickt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur Hardware ist oder ob die App dann auch wirklich in Zusammenarbeit.
Nee, also du brauchst eine spezielle Enterprise-Komponente auf deinem Telefon und erst dann funktioniert es quasi. Also es geht tatsächlich um Enterprise-Kunden, die halt ein bestimmtes Feature von ihrem Telefon benutzen, nämlich diese Trust Zone, die eine Separierung von, also man kann sich das so vorstellen, wie ein zweiter Bereich, ein sicherer Bereich neben dem normalen Application-Bereich, wo die CPU drauf rumrödelt. Und quasi, du hast dann diesen Trusted-Bereich und den anderen hast du halt für YouTube oder für im Internet surfen.
Katzenbilder, ja.
Katzenbilder, genau.
Macht Sinn.
Genau, und du hast dann diese Separierung und dieser Trust-Zone-Bereich, der hat mehr Privilegien, beziehungsweise kann gar nicht von dem anderen Bereich eingesehen werden, was sie machen und hat kann deswegen auf bestimmte Sachen zugreifen, wo der normale CPU gar nicht drauf zugreifen kann. Und deswegen brauchst du auch eine Verkettung von zwei Exploits, nämlich einmal quasi die Elevation und einmal das eigentliche Auslesen von dem Key.
Also würdest du sagen, Hacker werden hacken?
Hacker werden auf jeden Fall hacken und ich meine, es sind alles so Enterprise-Telefone. Und Enterprise ist quasi mehr wichtig für Hacker. Weil ich meine, wo willst du denn sonst eine Full-Disk-Encryption versuchen auszuhebeln? Ist ja wohl voll der Quatsch.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Ja, oder du bist die NSA, FBI, FU.
Ja, stimmt.
Richtig. Oder halt irgendwie in China am Zoll sagen, wir müssen mal kurz ihr Handy sehen.
Wir müssen mal ganz kurz sehen.
Danke.
Das muss nicht nur in China sein, das passiert in Amerika wahrscheinlich genauso.
Ja, in Amerika.
In Amerika, da schlagen die dich einfach so lange, bis du ihr einfach deine Passwörter gibst.
Das ist okay. Natürlich auch einfacher. Ja. Das muss man ja auch sehen.
Das macht weniger Stress.
Oder weniger Stress. Oder Waterboarding oder so. Also schlagen reicht da, glaube ich, nicht.
Je nachdem halt, wie dort.
Ach, das.
Mit so feuchten Handtüchern.
Richtig.
Ja, ja.
Kann man machen.
Nee, will man aber gar nicht.
Ach, jetzt. Ist ja Sommer, komm, hab die nicht so.
Stimmt, jetzt da ein bisschen Abkühlung ist schon eine gute Sache.
Ja, was auch eine gute Sache ist, ist die Dropbox iOS App. Also das ist jetzt nur so mäßig gute News, aber ich fand's ganz praktisch.
Hat's nichts
ich
kann Besseres? Jetzt,
ich finde es echt ganz okay. Also ich mache das mit allem, was ich bekomme. Immer wenn ich irgendwie so eine Rechnung oder irgend so einen Raffel bekomme, dann mache ich einfach irgend so eine Scanner-App auf und sage, hier Scanner-App, mach mir doch da mal eine PDF da draus und lade die mir in Dropbox hoch. Und dann macht er das und dann nehme ich die PDF und ordne die in meinen wunderschön angeordneten Dokumentenordner ein, wo auch immer die hingehört. Und bisher hast du halt immer irgendeine Scanner-App gebraucht und ich habe mir irgendeine gekauft mal, Scanner Pro oder irgend sowas, keine Ahnung. Und irgendwie, wenn ich jetzt jemand anders sage, der sagt dann, ach ja, würde ich auch gerne machen, mit was scannt man denn so PDFs am Handy? Bisher habe ich dann immer gesagt, ja, irgendwie, ich habe Scanner Pro, aber die kostet halt Geld, bla bla bla. Und jetzt hat Dropbox so einen Scanner drin und der funktioniert echt ganz annehmbar. Bedeutet, wenn du damit okay bist, dass der dir die PDF-Datei in die Dropbox schiebt und der dann automatisch auf deinem Rechner auftaucht, kommt es ganz gut, weil die iOS-App von Dropbox kann jetzt auch scannen und gerade rücken und schwarz-weiß und eigentlich ganz anständig. Und es gibt wohl, wenn du Dropbox for Business hast oder irgend sowas, dann macht der da auch noch irgendwie OCR drauf, ja, und so ein bisschen anderes Zeug.
Wollte ich gerade fragen, ob die dann auch OCR, also Texterkennung machen, ob der dir dann auch
sagt. Ich glaube nur für ihre Business-Heinis. Also das ist gut, das ist ein bisschen lame, aber immerhin, wenn du nur echt mal eine PDF haben willst, dass du die nachher irgendwie, wenn du weißt, wo die steckt und die einfach nur anschauen willst, dann klappt es ganz gut. Und
die sollen einfach, aufhören, diesen blöden, toten Baum zu verschicken. Da musst du auch nichts mehr einscannen. Ich verstehe nicht, warum nicht schon alles als PDF kommt, automatisch so.
Sehr gute Frage.
Um dich zu ärgern, Ingo. Jeden Tag. Richtig,
dass du das dann nachher verlierst und dann
Und dann bist du schuld, nämlich.
Aber es ist verdammt wenig geworden. Also,
ja.
Es kommt nicht mehr viel so als Papierrechnung.
Zum
also
Glück.
Selbst die ganzen Amazon-Dinger muss man sich ja mittlerweile selber irgendwie besorgen und dann zum Steuerberater schicken. Naja, Amazon, früher haben sie dir ja immer noch so eine ausgedruckte Rechnung.
Oh, stimmt, ja, da ist gar nichts mehr drin.
Dinger,
ja.
Und da ist ja schon seit über einem Jahr nichts mehr drin. Das also du kriegst korrekt, ein Paket einfach ohne, dass du weißt, was du bestellt hast. Und dann musst du halt in die auf die Amazon-Webseite gehen und dich einloggen.
Genau, da musst du nach dem
PDF suchen.
Musst nach dem Postcode suchen, dann musst du den da eingeben und dann weißt du auch, was du bestellt hast. Und dann kannst du es in der Computer einschicken.
Damit du denn das abscannst, dann gleich die richtige Rechnung direkt
macht da nicht Sinn.
Ansteuerst.
Ja. Ich fand's gut, die kann das jetzt und wenn du irgendwie keine Ahnung, wenn dich einer mal fragt, was kann ich denn vom Handy PDFs machen, dann sagst du einfach...
Google Glasses, Mann. Oder nee, Google Goggles heißt es.
Google Goggles, richtig. Okay. Was ja ganz komisch ist, Google, die hatten ja mal früher so eine 360-Grad-Kamera-App, wo du irgendwie so im Kreis dich drehst und der macht dann so, also nicht nur Panorama, sondern wirklich 360-Grad.
Ja,
so
diesen Cube, den Quatsch nicht.
Genau, und die ist jetzt in Street View drin. Du musst ja also die Street View-App runterladen und es ist irgendwo rechts unten so ein Button, wo es dann heißt, ja, 360-Grad-Kamera-App auch hier drin.
Aber warum?
Habe ich mich auch gefragt. Was ist das für ein Quatsch? Keine Ahnung.
Ich kann doch Fotos wie in meinem Telefon einfach so machen. Ich weiß nicht.
360?
Ja, Fotosphere halt. Nee, Fotosphere, also quasi das ganze Ding. Ja. Ich weiß nicht genau.
Genau, ja, das ist auf iOS ist das zum Beispiel. Du kannst so Panorama echt gut machen, aber so 360 Grad mit Himmel und Erde und so eher weniger. Und da muss dann halt irgendwas. Microsoft hatte mal Photosynth, das war ganz gut, aber das haben die runtergenommen. Und also Street View ist jetzt wohl irgendwie so das Beste, nur es ist halt ziemlich kacke, dass du jetzt fucking Street View aufmachen musst. Und dann irgendwie diesen Kamerabutton finden.
Unter iOS, was weiß ich.
So viel zum Thema Programme, die andere Programme in sich quasi haben. Ah. Warum auch nicht?
Ja.
Lesefu, wo wir jetzt fertig sind mit den News, kann ich jetzt endlich meinen
Lesefu. Oh ja, du kannst den ganzen Lesefus.
Genau, der erste ist sogar der Rust-Artikel, über den wir neulich geredet haben.
Neulich, vorher.
Ja. Genau, und da gab es im Dropbox-Tech-Blog, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber gibt's wohl, da haben die so einen ziemlich blöden Artikel geschrieben. Also der Content ist gut, aber sie haben einfach nur zwanghaft Silicon Valley-Referenzen reingebracht. So Pied Piper, bla bla bla. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die so einen lossless compression Dingens gebaut mit dem Brodli-Algorithmus. Da gab es irgendwie Brotli und wenn du es dann noch irgendwie super hart komprimieren lassen willst, aber sehr langsam, dann hast du Zöpfli oder so. Ich glaube, das sind alles irgendwie Gebäck oder sowas.
Hört sich nach österreichischem Gebäck an, ja.
Richtig, hätte ich auch gedacht. Zöpfli und Brotli oder warum auch immer. Auf jeden Fall gibt es dieses Google Open Source Projekt Brotli, was die Google-Heinis irgendwie gebaut haben. Das ist so verlustfreie Kompression, also so ZIP-mäßig, nur dass sie halt ein bisschen moderner sind und sauschnell sein können. Also der kann irgendwie von recht hoher Kompressionsratio bis irgendwie hunderte von Megabyte pro Sekunde. Und da haben die so ein bisschen drüber geredet, so ja, das Problem ist, dass wenn jemand seine ganze Dropbox hochladen will, dann gibt es jetzt Leute, die haben echt schnelle Internetverbindungen in der Zwischenzeit. Die haben irgendwie Google Fiber und haben da irgendwie so ein Gigabit, das sie einfach ins Netz pushen könnten. Aber das ist ja ein bisschen doof, wenn du das einfach so unkomprimiert ins Datenzentrum schaufelst, weil du hast da einfach so fucking viel Traffic und du willst eigentlich gar nicht so viel haben. Ja. Bedeutet, du packst deine Kompression rein und du kannst dann irgendwie so irgendwie gzip-9 oder so machen. Aber das Problem ist, dass dann die Kompression so langsam wird, ja, dass du nicht mehr deine Netzwerkverbindung auslasten kannst.
Ja, also gzip-9 ist eins von den ganz üblen Sachen, weil es braucht halt echt unendlich viel. Also was nur noch schlimmer ist, ist eigentlich xz-9, weil dann dauert's einfach irgendwie ein paar hundert Megabyte, dauern einfach eine komplette Stunde oder so.
Ja, richtig.
Das ist also schon das nächste Level.
Genau. Das ist also das Problem jetzt bei denen, wo sie gesagt haben, ja, fuck, wir brauchen halt irgendwie Sachen, die uns beim Komprimieren einerseits schnell gehen können, andererseits, wenn wir wollen, aber auch gute Kompression haben. Und wir haben halt das Problem, dass du so, keine Ahnung, wenn du ein Troll bist, dann machst du halt irgend so eine Zip-Bombe, die irgendwie von 100 Kilobyte in 9 Terabyte oder so sich extrahiert. Oder irgend so ein komisches Zip, der halt dann irgendwo ein Buffer-Overflow in deinem Krepel-C-Code auslöst. Und deswegen haben die gesagt, ja, fuck, wir wollen das aber nicht in C haben, weil irgendwie alle Leute schicken uns alle Dateien immer per Internet. Und deswegen haben die gemeint, ja, dann bauen wir das Ganze jetzt einfach in Rust. Und Rust ist eventuell ein bisschen langsamer als C, aber das Gute ist, es ist im Gegensatz zu Java oder so ein Gekrepel einfach vorhersagbar. Also der wird immer grob gleich schnell sein, weil der keine Garbage-Collection-Pausen mittendrin hat. Du kannst da gut mit rechnen. Und der Artikel beschreibt so ein bisschen, wie sie jetzt Rust dafür genommen haben und quasi den bisherigen C-Algorithmus einfach nach Rust konvertiert haben. Und wie sie jetzt irgendwie SecComp, also so Secure Computing, Kernel, Linux, Gefrekel, wo du System Calls irgendwie blockieren kannst. Also wie die das quasi jetzt diesen Rust-Code nicht nur in Rust haben, sondern auch in so einer Sandbox laufen lassen, wo der quasi nur Read, Write, Sync, Return und Exit machen kann und keine anderen System Calls aufrufen. Und eigentlich ein echt cooler Blogpost, den man sich mal durchlesen kann, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie die das Rust bei sich einsetzen und was sie da alles mitmachen. Okay. Kommt ganz gut.
Gut, also wird Rust doch tatsächlich noch irgendwo benutzt oder mehr benutzt.
Ja, ja, da gibt's eine halbwegs okay Community. Also man sieht's nicht so oft, aber ist im Gegensatz zu Go ist es eher noch ein bisschen näher am System dran quasi und hat ein recht gutes Typensystem. Ich denke, da kommt noch was. Rust, okay. Würde ich sagen, du 30% Bitcoin, 30% Ether und 30% in Rust investieren. Dann bist du, glaube ich.
Also ich finde, wir sollten in Brotli investieren. Weil das ist irgendwie fünfmal schneller als alles und bringt das Gleiche. Warum gibt es das nicht als CLI-Tool? Ich verstehe es gar nicht.
Ja,
da oder ist es zu neu oder was?
Ganz, was auch cool ist, ist Z-Standard. Also das ist jetzt irgendwie so die nächste Generation von ZIP-Codex-Geschichten ist, glaube ich, irgendwie raus. Also Z-Standard ist schneller als Brotli und definitiv auch schneller als Zlib und auch von der Kompression her ganz anständig. Da kannst du, glaube ich, einiges mit reißen. Also diese, die sind ja alle so FSE, so Finite State Entropy-Geschichten. Also das ist, glaube ich, der neue heiße Scheiß, der irgendwann einfach diese ganzen GZIP- und Deflate-Geschichten ablösen wird, auch im Web. Ich glaube sogar, Brotli ist, wird sogar, glaube ich, schon im Chrome unterstützt oder so.
Ja, die Z-Standard
also
ist, ist nochmal fast doppelt, nee, ist doppelt so schnell wie Brotli. Schon krass.
Was ist doppelt so schnell?
Ja. Z-Standard.
Z-Standard.
What?
Aber also, LC4 ist hier aber noch viel schneller.
Also ich habe hier nur ein Paper gefunden, was mal Brotli mit Deflate und LZMA vergleicht. Aber nicht LZMA 2 aus dem Grund. Aber das Brotli relativ schnell mit dabei, auch mit vor vielen Megabytes und so.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige neue Algorithmen, die da einiges reißen können, glaube ich. Das wird ganz gut.
Genau. Okay. Also die Webseite, die du verlinkt hast, geht einfach auf einen GitHub und in dem GitHub ist aber unten
genau,
nicht viel erklärt.
Genau, das ist der Typ, der ist so ein Franzose, der hat irgendwie, der hat schon irgendwas vorher gebaut, dieser Cyan-Typ und ist ganz gut. Okay. Dass da neue Sachen kommen. Der hat auch genau, der hat irgendwie fastcompression.blogspot.fr, glaube ich. Also der hat auch einen eigenen Blog, wo der ein bisschen über das Zeug redet. Also wenn du auf seinen Usernamen in GitHub gehst, hat er auch irgendwie LZ4. Ich glaube, LZ4 hat er auch gemacht. Und er ist wohl so ein Algorithmen-Typ, der da cool drauf ist. Jan Collette.
Franzose. Heißt
er wohl. Und er ist arbeitet auch bei Facebook.
Muss gut sein.
Laut LinkedIn. Richtig.
Wird automatisch noch eins besser dann.
Apropos Facebook.
Ja, richtig. Da gab's einen coolen Artikel. Ich glaube, da muss man auch gar nicht so viel drüber reden. Highscalability.com hat ein bisschen was über Facebook Live veröffentlicht. Dieses Live-Broadcasting, Transkodieren, Gebimsel. Und Facebook Live kannst du irgendwie aus dem im Handy so ein Dingens, kannst du draufklicken und kannst du quasi sagen, jetzt live gehen. Und dann streamt er quasi das Ding live, anstatt wie früher, dass du ein Video aufnimmst und den Chat dann nachher hochlädst.
Ach so, das ist
kann
so
jetzt
wie...
Halt live streamen.
Okay. Also das ist doch so wie diese ganzen anderen, wie heißen diese ganzen Portale?
Ja, so wie Periscope oder Twitch oder sowas in der Art.
Oder
nur, dass du halt... was auch immer, genau. Nur, dass der halt quasi die Facebook-Infrastruktur da ein bisschen mitbenutzen kann, um das gut zu skalieren. Und genau, YouTube Now ist wahrscheinlich auch ähnlich. Und auf jeden Fall, da ist in Highscalability so ein bisschen die Technik dahinter beschrieben. Da hat einer vom Scaling Facebook Live, gab es da so einen Talk, Networking at Scale war die Konferenz. Und da ist quasi Highscalability so ein bisschen die Zusammenfassung von diesem Talk. Also das ist irgendwie... angefangen mit HLS, HTTP Livestreaming, dann haben sie in RTMP sich angeschaut, dann gibt's dieses MPEG-Dash, Dynamic Adaptive Streaming über HTTP und reden quasi so ein bisschen drüber, was denn da das Problem beim Livestream ist. Also Livestream hat zum Beispiel so eine ganz ekelhafte Traffic-Verteilung, nämlich, dass du am Anfang einfach von null auf unendlich viel gehst und dann warst es aber auch schon. Nachdem das Ding live gestreamt wird, fällt es wieder ab, kannst du quasi hier drin sehen. Und ist ein ganz cooler Artikel, der ein bisschen drüber redet, wie denn, was da für Caching gemacht wird und wie das Encoden quasi läuft und wie das skaliert. Und kann man sich mal durchlesen, wenn man so High-Traffic-Video-Livestreaming oder ist ja ähnlich wie Audio im Endeffekt, wie man sowas skalieren kann. Kann man ganz gut durchlesen.
Genau. Okay.
Ist interessant. Was auch interessant ist, ist quasi der Kim.com der Woche. Nur, dass es halt nicht Kim.com ist, sondern die Leute, die für ihn ins Gefängnis müssen.
Naja, aber bei Kim.com ist ja noch nicht ganz klar. Vielleicht muss er ja auch noch.
Ja, richtig. Aber der Typ, also das ist so der alternative Kim.com. Das ist einer von den Typen, die irgendwie Andrew Nöm, der ist irgendwie aus, wie ist dieses lustige kleine Land, das allen irgendwie digitale IDs gibt.
Afrika?
Nein. Entweder Estland, Lettland oder Litauen.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist Estland. Das Ars Technik.
Na, eins davon.
Ich glaube Estonia, genau. Das Estonia ist Estland, ne?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, Estonia steht hier auf jeden Fall ein paar Mal in dem Artikel drin.
Richtig, genau. Auf jeden Fall, der Typ war irgendwie so ein estonischer Programmierer, der ihm dieses Mega-Upload quasi gefrickelt hat und auch irgendwie ein paar andere Sachen vorher schon. Und der hat in Rotterdam gelebt, glaub, und der wurde einfach immer von den US-Behörden so konsequent getrollt und so, ey, du solltest mal mit unseren FBI-Agenten reden, total gut und so. Und die haben ihn dann auch irgendwie, die Holländer haben ihn dann irgendwie auch eingesperrt und so, ja, wir müssen da Untersuchungshaft und was weiß ich was. Und auf jeden Fall ist dann ein Ars Technica-Artikel, der so ein bisschen drüber redet, wie das denn jetzt bei ihm so ausgegangen ist. Und ist ganz, ganz nett zu lesen, was denn eigentlich dem Programmierer da drin jetzt passiert.
Aber warum, was hat denn
der? Er hat sich auf.
Also ich verstehe.
Er hat halt mitgeholfen, dieses Ding zu bauen. Und dann haben die gesagt, ja, du bist jetzt aber auch mit an diesem Copyright-Gebimsel schuld.
Aber darüber haben wir doch geredet.
Einfach fucking nur illegale Filme.
Da haben wir drüber geredet, als der damals verhaftet wurde. Ich kann mich, da haben wir noch gesagt, der ist ja selber schuld, dass er irgendwie gerade in Amerika verweilt.
Das kann sein.
Genau, nee, der ist ja, genau, das ist jetzt so quasi der Hintergrundartikel, der in Virginia quasi gefangen genommen wurde. Also Virginia, da gibt es nichts außer US-Regierung quasi. Hm. Aber er hat quasi einen Deal mit den Leuten gemacht, dass er ein Jahr und einen Tag ins Gefängnis geht. Was ganz lustig ist, weil anscheinend, wenn du weniger als ein Jahr im Gefängnis bist, dann hast du keine Chance, wegen guter Führung früher entlassen zu werden. Und wenn du länger als ein Jahr bist, dann sitzt du normalerweise nur so 80% von deiner Zeit ab und dann lassen sie dich einfach vorher gehen oder so. Okay. Und bedeutet, er war dann ein Jahr und einen Tag, wurde verurteilt, ging da ins Gefängnis und ist recht interessant zu lesen und die haben ihn auch irgendwie so, keine Ahnung, ziemlich verarscht zwischendrin und es war alles so ein bisschen fragwürdig und Kim.com hat halt auch immer so, ja, kein Thema, gib dir da Geld und was machen wir? Und er hat dann halt aber echt nie was gemacht. Also der Typ ist jetzt auch ein bisschen auf Kim.com wütend und ist ein ganz nett geschriebener Artikel, mit der so ein bisschen diese Absurdität von diesem Rechtssystem und diese ganzen Geschichte mal zeigt. Kann man lesen, ist unterhaltsam.
Okay.
Ist verlinkt.
Gut.
Warum, ich auch mal. Warum hat eigentlich Ars Technica irgendwie so immer noch dieses Pagination-Zeug für ihre bescheuerten Artikel? Das ist einfach so letztes Jahrtausend, hey.
Ja.
So Seite 1 von 3. Als ob sie es nicht geschafft haben, das auf 3 Seiten zu bekommen. Auf eine Seite zu bekommen.
Das Lustige ist, wenn du es irgendwie in Instapaper packst, ich glaube, der rafft dann einfach, dass der die Seiten umbrechen muss quasi. Das ist
einfach scheiße, hey.
Ja, also ich meine, bei vielen Zeitungsverlagen ist es ja so, dass du halt mehr Werbung siehst. Die machen das halt, die lassen dich halt durchklicken, damit sie dir halt irgendwie mehr Werbung anzeigen können, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ansonsten macht es halt keinen Sinn, also dass das dich halt nervt und denkst, erstmal scrollst du ganz runter und
dann kommt Featured Articles. Du kannst für die Verlage vielleicht Statistiken.
Ja, genau, du hast dann mehr Klicks.
Ja,
mehr Page Impressions.
Sondern du weißt auch, ob jemand sich den Artikel echt durchgelesen hat und von Seite 1 auf 2 auf 3 gegangen ist. Oder ob der nur Seite 1 sich angeschaut hat und dann gesagt hat, ah, fuck it,
ich bin raus. Das kannst du aber auch anders rauskriegen.
Aber, ist nervig. Ich weiß gar nicht, ob die das auf Mobilfunk-Handy-Gebimsel, ob die das da auch machen oder ob das nur so eine Desktop-Geschichte ist.
Das wäre immer Quatsch.
Es nervt.
So. Naja. Das ist mein Mimimi von diesem. Also bei m.arstechniker.com wird es auch in 3 Seiten. Muss man auch weiterklicken.
Ja. Interessant. Naja, auf jeden Fall ist ganz, ganz nett zu lesen, trotz 3 Seiten und gute Geschichte.
Ich habe
Lodash underscore.
Und zwar you don't need Lodash underscore. Und zwar ist es ein GitHub Repository, eigentlich ist es nur Text, der ein bisschen zusammenfasst, was sich so in der letzten Zeit in dem JavaScript, in dem ECMAScript, in den ganzen Versionen getan hat. Was früher musstest du quasi Libraries benutzen, um alles Mögliche, um irgendwelchen Quatsch zu machen, um irgendwie über so ein Array zu iterieren oder irgendwie ein Map zu machen oder so. Und dafür gab es Lodash underscore oder ich weiß gar nicht, wie es und wer sagt man auf Deutsch? Unterstrich Bibliothek. Ja, genau. Richtig. Also da gab es eine extra Bibliothek, die das quasi abstrahiert hat über die ganzen Browser hinweg. Und der GitHub Account bzw. das Repository zeigt so ein bisschen auf, wie das denn jetzt an den neuen ECMAScript aussieht, was welche Sachen schon alle funktionieren und dass man doch eigentlich das neue, coole, was jetzt auch in JavaScript built-in ist, einfach hernehmen soll. Genau, also es hat sich extrem viel in der Standard Library bewegt. Viele Sachen werden auch schon von den ganzen Browsern einfach so unterstützt und zum Beispiel man hat irgendwie diese ganzen Libraries so Array Map Reduce, Fill to Upper to Lower, Is Not a Number, Desize und
Is Not a Number.
Ja, ist ja, weil man sich hier nie sicher sein kann, was ist jetzt, also quasi diese Vergleiche mit Is Not a Number ist gar nicht so einfach, ja, wenn man das wirklich von Hand im Mund hincoden will.
Ja. In JavaScript. Wahrscheinlich gibt er immer nur, ist einfach nur eine Zeile und dann Return und dann einfach nur ein String, wo Maybe drin steht.
Ja,
das ist eine Zahl, so puh, vielleicht, manchmal.
Ja, vielleicht, dann gibt es aber vielleicht oder eventuell oder bestimmt.
Ja, ist dann auch lokalisiert auf deine Sprache vom Browser.
Also, ja, natürlich. Also,
macht Sinn.
Ja, also das
ist ganz cool, dieses ECMAScript.
Genau. Also das ist schon echt cooler geworden, da kann man nichts sagen. Aber es ist halt trotzdem noch Quatsch, das so viel.
Also. Das stimmt allerdings leider auch.
Ja. Ja, okay.
Okay. Genau. Okay. Wie funktioniert L-Trace? Fragen sich ja manche Leute.
Leute?
Da liegst du nachts wach und denkst dir so, fuck, L-Trace. Wie eigentlich? Und
sag erstmal, was L-Trace ist.
Genau, L-Trace, also es gibt S-Trace, kennen ja viele. S-Trace macht so, was für System Calls macht denn dein Programm?
Und, oder D-Trace auf macOS.
Ja, gut, D-Trace macht alles. D-Trace ist so fucking alles im Kernel.
Ja, das ist Magic.
Also S-Trace ist für System Calls, L-Trace ist für Libraries. Also wenn du wissen willst, ja, wann ruft mein Programm denn die glibc mit irgendeiner, keine Ahnung was, auf? Das ist ja kein System Call, weil das ja, gibt es ja nicht an Kernel weiter, sondern das ist ja alles im User Space. Aber du würdest es ja vielleicht trotzdem gerne wissen. Und da gibt es jetzt einen Artikel auf irgendwie packagecloud.io. Die hatten vorher auch schon einen Artikel geschrieben, wie S-Trace funktioniert. Den soll ich vielleicht auch noch verlinken irgendwo.
Ich glaube, kann man oben anklicken, oder? Oh, nee, geht nicht.
Genau, richtig. Nee, ich habe... Ja, gib mal einen Titel ein. Auf jeden Fall haben die jetzt auch geschrieben, also S-Trace funktioniert größtenteils mit diesem P-Trace System Call, wo du quasi sagen kannst, hey, wenn du irgendwie, ruf mich doch mal an, wenn da jemand einen System Call macht und dann mache ich kurz den Printline und dann lasse ich den System Call weiterlaufen oder so. Und da schreiben die jetzt, ah ja, wie geht denn das für L-Trace? Und ist ein ganz guter Artikel, wie das mit diesen Breakpoint funktioniert und also alles ein bisschen mehr systemtechnisch, wenn es einen interessiert, wie das da unter der Haube in Linux abgeht und wie der überhaupt quasi dein Programm dazu bringen kann, ihm zu sagen, was er alles aufruft, kommt es, glaube ich, ganz gut. Und ist auch ganz, ganz lustig, wenn du ein bisschen debuggen willst. Also es gibt Sachen wie zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie auf einen Socket irgendwie was schreiben willst, aber der Socket ist nicht bereit und dein Programm hängt, sowas kriegst du mit S-Trace recht gut raus. Aber wenn du zum Beispiel aus irgendeinem komischen Grund eine Library aufrufst und das Ding in eine Endlosschleife geht und mit 99% CPU da sitzt, dann findest du das mit S-Trace nie raus, weil da kein System Call funktioniert, sondern mit L-Trace kannst du dann reinschauen und sehen, ah ja, okay, der ruft hier die Library auf und der kommt da aber nie wieder zurück. Und dann kannst du vielleicht irgendwie ein bisschen genauer herausfinden, warum sich Programme komisch verhalten.
Ja, auch wenn du solche Probleme hast, echt, dann tut's mir auch ein bisschen leid. Weil das sind eigentlich solche Probleme, die man nicht haben will. Wenn irgendwo im Upstream was kaputt ist, dann ist einfach dann ist immer Kacke einfach.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Willkommen in deiner Welt.
Wo einfach immer nur alles im Upstream kaputt ist. Ist auch ganz lustig rauszufinden dann.
Das, ja.
Naja. Ja. Vielleicht zu lustigeren Sachen, wo nichts im Upstream kaputt ist, hoffentlich. Der nächste Lesefu, da gab es einen netten Artikel, wie du Ruby und Active Record mit Lambda benutzen kannst, AWS Lambda. Also die haben gesagt, ja, Lambda ist ganz cool, aber irgendwie kann man da ja größtenteils, so die Beispiele sind irgendwie, entweder ein bisschen Node.js da reinfrickeln oder vielleicht irgendwie Python geht, glaube ich, irgendwie so halbwegs offiziell auch. Und aber im Grunde geht echt alles, was eine 64-Bit-Linux-Binary ist.
da kannst du einfach sagen, ja, hier ruft doch einfach mal die Binary auf und dann ist gut, wenn dann ein Request reinkommt. Also so ein bisschen wie super fancy CGI, nur dass du halt den Server nicht dafür brauchst, sondern dass du das einfach irgendwo in einen S3-Bucket reinklatschst. Und der Artikel erklärt so ein bisschen, wie man das dann auch mit Ruby machen könnte. Und zwar benutzen dieses Traveling Ruby, was ganz cool ist. Das ist quasi so ein statisch kompiliertes Ruby ohne externe Abhängigkeiten. Und dann sagen die, ja, und wenn du also dieses Traveling Ruby und deine ganzen Libraries einfach in einen riesigen Blob reinklatschst, dann kannst du diesen Blob einfach auf Lambda ausführen.
Kannst quasi doppelklicken.
Und sie zeigen dir dann, kannst du quasi doppelklicken oder doppelklicken lassen von Lambda. Und die zeigen dir dann auch nicht nur also so ein Hello World, sondern die sagen dann, ja, und wenn du jetzt noch von quasi auf MySQL zugreifen willst, aber du willst dieses MySQL auf Amazon RDS hosten, dann kannst du hier und da und so gibst du die Parameter weiter und das ist also so ein netter kleiner Walkthrough, wie du quasi komplett ohne irgendeine virtuelle Instanz irgendwo laufen zu haben, sondern du lässt Amazon einfach deine MySQL-Datenbank hosten und dieses Lambda so komplett serverless-mäßig, was jetzt ja auch der neue heiße Scheiß ist.
Serverless, Mann!
Einfach nur alles serverless, aber auch mit Ruby und Active Record. Also ja, der volle Dingens.
Hallo.
Das wird wahrscheinlich nicht großartig schnell sein, aber naja, es geht und es ist gut.
Keine Ahnung, können wir das benutzen für seinen Blog oder so?
Ja, könnten wir sogar. Wobei unser Blog ist schon auf S3 gehostet, also ist ja nicht, als ob wir... Ah nee, Quatsch, Heroku.
Nee, ist ja nicht.
Privater Blog ist S3.
Ja. Nee, auch nicht Heroku mehr.
Ja, wir sind jetzt...
Ach, IBM Bluemix.
Bluemix, Mann.
Ja, Gott. Ja. Da muss ich, die haben mir meinen Account ja jetzt gesperrt, weil ich ja irgendwie nicht meine Kreditkartendaten angegeben habe.
Warst du, hast deine Kreditkartendaten nicht angegeben? Bist du Vereiner, ey? Gib mal keine von Kreditkartendaten an.
Das ist hier in den USA so nett, du kannst dir Kreditkarten generieren lassen und dann einfach sagen, maximal kann da irgendwie $1 für abgewiesen werden oder abgehoben werden.
Okay, wo mache ich das?
Und also es ist so auf irgendwie Citibank. Die geben dir so virtuelle Kreditkarten quasi.
Das ist ziemlich geil eigentlich.
Aber die, richtig, und dann kannst du sagen, ja, aber maximal können die da 12 Cent von abheben. Und das ist dann ganz lustig, weil dann kannst du dir einfach die Mistkarte geben, wo sie niemals eine Chance haben, auch nur irgendwie Geld abzuheben. Aber naja.
Hast du das so gemacht bei Blumen?
Das habe ich so gemacht, deswegen läuft es auch noch. Ist ein bisschen nervig, dass sie selbst so Mitadmins das wollen, aber.
Ja, also ich hab Insight von so einem IBM-Mitarbeiter und der hat gemeint, wenn du deine Kreditkarte angibst, dann bist du was Besseres als die ganzen Noobs, die keine Kreditkarte angeben. Also bist du quasi ein potenzieller zahlender Kunde. Ja. Und damit bist du echt total wichtig und dann können sie dich nämlich auch nicht einfach mehr kicken, weil du bist ja quasi, du könntest ja bezahlen.
Richtig, du bist Enterprise-Customer
jetzt. Ja, du bist quasi das nächste Level geworden. Und,
richtig, alle 3 Wochen ruft dann einer an und will den Mainframe verkaufen.
Ja, es ist halt so. Ich weiß nicht, hat IBM noch Mainframes? Ich glaube, das
Mainframe-Business. Ja, ziemlich sicher.
Haben die das nicht schon abgegeben an irgendjemanden, das Mainframe-Business?
Gab es da neulich nicht sogar jemand in Kommentaren, der über Mainframes, wenn ich auf krepel.us gehen würde?
Krepel.us. Beste Webseite.
Ich glaube, da hat irgendwann
ja sogar eine über Vorlesung an der HDM über Mainframes. Also
von gibt's das denn noch? Von Leuten, die nicht mehr arbeiten.
Ja, ja, natürlich, die sind jetzt halt Professoren. Duh.
Nee, nicht mal das. Die sind einfach nur, die sind jetzt in Rente, aber wollen immer noch über Mainframes reden. Und dann, ja,
aber Mainframes sind total cool. Also.
Ja, hier, ja, genau. Matthias Strubel hat uns über KVM und WirtManager KVM gestern auf dem Mainframe.
Okay.
ZVM und KVM und total gut. Ich bin immer begeistert, dass die Leute, die uns zuhören, echt wesentlich mehr wissen als wir.
Ja, aber das ist ja normal, oder? Wir werden noch von guten Leuten gehört einfach. So ist es nämlich.
Die Besten der Besten der Besten.
Ja,
genau.
Ganz besonders Schmidtlauch, ja. Da machen wir uns gar nichts vor.
Ja. Mainframes, Mainframes, Mainframes. Richtig. Ja. Und Linux Mainframes, total wichtig.
Ja, Linux und Mainframes und überhaupt. Was auch wichtig ist, Dateisysteme in persistentem Speicher. Ne?
What?
Da gab es einen LVM-Artikel, den ich verlinkt habe. Das ist mein letzter Lesefu, glaube ich. Ja, nee, doch, letzter Lesefu, total gut. Und der ist schon ein bisschen älter, 2014, aber das wird immer interessanter. Es gibt jetzt ja irgendwie diese Intel 3D Crosspoint-Geschichte, diese Non-Volatile Memory-Sachen. Sind quasi ein bisschen langsamer als RAM, aber wesentlich schneller als Flash. Und wenn du den Strom wegnimmst, dann gehen die Daten nicht weg wie im RAM, sondern die bleiben einfach noch da. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass keiner so genau weiß, wie man mit denen umgehen soll. Also du könntest natürlich jetzt einfach sagen, klar, gut, dann habe ich halt dieses Ding, formatiere es irgendwie mit, keine Ahnung, XFS oder formatiere es als Swap-Volume und mein Computer hat jetzt nur noch irgendwie 2 GB RAM, aber irgendwie 80 GB Swap und der Swap ist super schnell. Da hat Intel, glaube ich, irgendwelche Demos mitgemacht, wie sie Windows 10 auf so einem Ding laufen hatten mit irgendwie, keine Ahnung, 206 oder 128 Megabyte RAM, aber halt kiloweise Swap auf diesem schnellen Speicher.
Kiloweise, ne? Ich glaube gigaweise, ne?
Ja, auch Gigabyte quasi. Sehr viel einfach. Ja. Und das lief total flüssig. Also der hat quasi konstant rein und raus gepaged und geswappt wie blöde. Aber da der Speicher so schnell ist, war das also ein bisschen langsamer als RAM, aber jetzt nicht so viel. Und darüber geht's jetzt in dem Artikel auch, Supporting File Systems in Persistent Memory. Weil alle Dateisysteme, die wir haben, die sind nicht so wirklich darauf ausgelegt. Also es gibt so Sachen wie TempFS, okay, cool, der weiß, wie man mit RAM umgeht, wo irgendwie du einfach so Sachen random Access machen kannst und atomares Schreiben und diese ganzen Spielereien, aber das ist nicht wirklich auf dieses, weil TempFS ist halt dann einfach weg. Bedeutet, ja. Keiner weiß, also du hast nie den Fall, dass TempFS crasht und das Ding dann neu startet und der dann einen File-Check auf TempFS macht.
Weil TempFS dann auch
weg ist.
Genau.
Und wir haben also quasi keine so richtigen Dateisysteme, die super weit in Verbreitung sind, die für diese NVM-Devices funktionieren. Und das ist so ein ganz cooler Lesefuhr, wo sie so ein bisschen drüber reden, ja, was man denn da aufpassen muss und wie denn diese Entwicklung für diese Dateisysteme in letzter Zeit so vorangegangen ist und welche Dateisysteme da eventuell für taugen würden. Und ganz cooler Artikel einfach, kann man sich mal durchlesen. Das wird auch neben, was war es noch vorher? NVM-Dateisystem ist der neue heiße Scheiß und neue Kompressionsalgorithmen, genau.
Kannst du nicht ganz beide. Ja, also was spricht denn da dagegen, einfach so ein Teil von deinem NVM zum Memory mappen und dann zu sagen, okay, ich formatiere das jetzt mit irgendwie ext oder so?
Genau, das kannst du total machen, aber ext ist halt wesentlich langsamer, als es eigentlich sein könnte, weil ext halt immer noch diese alten drehenden Festplatten quasi unterstützt und selbst diese ganzen IO-Queues und so IO-Scheduler im Kernel, die auf, oh ja, das kann natürlich irgendwie auch mal 8 Millisekunden dauern, bis die Daten zurückkommen vom Dateisystem. Und das sind halt alles so Annahmen, die mit NVM nicht wirklich funktionieren.
Weil es zu schnell ist, oder was, quasi?
Ist einfach zu fucking schnell. Also sie haben zum Beispiel so Sachen, normalerweise wird es ja über Interrupts geregelt, dass du quasi sagst, ja, ich würde jetzt gern lesen, schick mir doch mal einen Interrupt, wenn du fertig bist, und dann komme ich zurück und dann nehme ich die Bytes, die du mir jetzt gegeben hast.
Ja.
Und ein Interrupt ist recht teuer, weil ein Interrupt kommt rein und dann können wir so, fuck, ich muss jetzt alles andere aufhören, was ich gerade mache, und diesen Interrupt-Händler aufrufen und dann Sachen bearbeiten. Und es stellt sich raus, dass der Interrupt teurer ist, als wenn du auf so einem NVM-Ding einfach Polling machst. Also du, anstatt dann zu sagen, ja, ruf mich mal an, wenn du fertig bist, sagst du einfach,
ich guck selber
fertig?
Nach.
Nein, ja. Bist du fertig? Nein, bist du fertig? Ja. Okay, cool. Ja. Und du lässt da halt hart viel Performance einfach auf der Kiste liegen, wenn du so alte IO-Scheduler und alte Dateisysteme verwendest. Also ja. Natürlich geht es am Anfang. Und also ich glaube, so haben sie es dann auch mit diesem Windows-Ding gemacht. Die haben es einfach so normal formatiert und das war ganz gut. Aber du kannst das Ding halt einfach wahrscheinlich 50% schneller machen, wenn du ein bisschen damit arbeitest. Das auf jeden Fall kommt ganz gut. So ein bisschen. Okay. Bisschen riesiger,
aber das was gibt's, da passieren wird. Gibt's quasi nirgendwo in normalen Computern gerade?
Aber Intel 3D Crosspoint oder 3D Xpoint oder so nennen die das. Also das kommt bald. Also das verlinken wir das einfach mal. Das ist quasi schon produktionsfertig und wird jetzt so im nächsten Jahr, vielleicht auch zwei, keine Ahnung, wird's langsam mal rauskommen. Intel 3D Xpoint. Und ja, das wird ganz cool, also gerade auch für Handys oder so, wo du halt, du hast schon Flash und der Flash ist ganz okay schnell, aber er ist wesentlich langsamer als RAM. Und bedeutet, du hast dann halt, irgendwann ist dein Handy voll und hast du Pech gehabt. Wenn du jetzt noch so einen halbwegs billigen irgendwie 32 Gig NVM-Baustein da reinklatschen kannst, dann könntest du jetzt halt auf dem Handy viel swappen und müsstest nie irgendwie den Programm sagen, dass sie jetzt aber auch bitte mal aufhören sollen, Speicher zu verschwenden, sondern du könntest es halt total anders bauen alles.
Aber dann könnte Apple doch nicht mehr irgendwie 400 Euro für 3 Gigabyte verlangen.
Das stimmt.
Das stimmt allerdings.
Das heißt, bauen wir es nicht ein.
Naja. Nee, auf jeden Fall. Ist ganz cool. Und erstaunlicherweise, die Freundin von meinem Praktikanten arbeitet gerade bei Intel im 3D Crosspoint Team, was ganz lustig ist. Weil hier irgendwie. Welt ist so klein. Unglaublich.
Schön. Ja. Also jeder kennt jeden im Silicon Valley.
Komischerweise ja. alle.
Alle.
Okay. Alle kennen alle. Deswegen gibt es auch nicht so viele Leute, weil das skaliert nicht so gut.
Richtig. Deswegen ist auch die Miete so teuer, weil, keine Ahnung.
Deswegen haben sie LinkedIn gebaut, damit man auch mit außerhalb irgendwie mal klarkommt.
Das heißt jetzt mslinkedin.net. Bitte den vollen Titel.
Echt? Heißt es mslinkedin?
Nein.
Nein. Wer weiß. Wäre aber gut. Wir können ein Schiff mslinkedin nennen.
Ja. Genau, Mutterschiff
LinkedIn. Die MS LinkedIn.net, genau.
Ja. Aber da hast du den Absprung ja gerade noch so geschafft, gell?
Sonst wär's ja, jetzt, ich kann ganz ehrlich sagen, ich war nie Microsoft-Mitarbeiter.
Das war haarscharf, würde ich sagen.
Tja,
sonst hätten wir lauter Microsoft-Mitarbeiter im Team.
Das wäre echt weird.
Richtig, bin ich halt der Facebook-Mitarbeiter. Und den anderen habe ich ja neulich auch reingeholt, ja. Da macht man vielleicht auch nochmal irgendwann eine weitere West Coast Edition.
Das ist eine gute Sache.
Gibt's. Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist ja das Mimimi der Woche. Da habe ich nämlich eins.
Du hast noch eins. Wir haben so viel geweint schon.
Ja, aber diesmal wirklich. Also die O2 Homezone. Ich habe irgendwie...
Ich finde es
ja aus Deutschland... Ja?
Ich finde es krass, dass es das Ding überhaupt noch gibt. Also ich hatte ja vor 10 Jahren auch mal einen O2-Vertrag und da hatte ich auch noch Homezone und ich weiß nicht, es war dann irgendwie, das haben sie ja auch mal immer groß beworben hier und dann hattest du ja in deinem Handy irgendwie dieses Homezone-Icon. Ja. Gibt es heute zeigt es gar kein Handy mehr an, oder?
Ich glaube, das zeigt es noch an. Ich glaube, der kann irgendwie oben was einblenden. Oder sie können es dir vor das Gespräch schalten, dass sie sagen, sie sind in der Homezone. Dieses Gespräch kostet 0 Cent pro Minute. Was nervig ist. Aber das ging eigentlich ganz gut. Meine Mutter hat seit, ich glaube, 10 Jahren irgendeinen so alten, uralten Genion-Vertrag, den es auch schon lange nicht mehr gibt. Aber sie hat halt irgendwie, sie irgendwie ist alt und hat nicht wirklich Internet, sondern die braucht einfach nur quasi Festnetz. Nur, dass halt Festnetz blöd teuer ist, weil Telekom. Und deswegen hat sie einfach ein Handy, habe ich irgendein altes iPhone 5S gegeben, funktioniert wunderbar, machst du so eine O2-SIM rein, hast du quasi eine Festnetznummer und kannst auch von zu Hause problemlos telefonieren. 10 Jahre lang, bis O2 sich dann mit E-Plus zusammengeschlossen hat. Und auf einmal kannst du natürlich davon ausgehen, dass die das komplett versauen, weil Mobilfunkanbieter, ja. Und auf einmal ging ihre Homezone nicht mehr. Und der Account läuft noch irgendwie über mich. Ich krieg dann halt so monatlich die Rechnung. Das waren immer so, keine Ahnung, 10, 15 Euro oder sowas.
Ja.
Und auf einmal, ja, 38 Euro. Und ich so, was? Und schau mal rein und ja, stellt sich raus, dass irgendwie ihre ganzen Festnetztelefonate wurden voll abgerechnet, als wäre sie nicht in der Homezone. Ficker, die haben doch wahrscheinlich einfach gesagt, ja, wir nehmen jetzt vielleicht noch diesen einen E-Plus-Turm, der so grob in ihrer Nähe ist, aber sie verbindet sich halt wahrscheinlich, weil sie irgendwie im dritten Stock wohnt oder so, zu irgendeinem anderen E-Plus-Turm, der halt nicht mehr in der Homezone ist. Oder sie haben alle diese alten Homezone-Dinge einfach neu berechnet und haben jetzt gesagt, ja, ist jetzt anders.
Gibt's wahrscheinlich auch gar nicht mehr, oder? Du kannst doch so ein Ding gar nicht mehr kaufen.
Nee, also ich glaube, es gibt noch irgendwie so Homezone. Ich glaube, da gibt's sogar irgendwie Datentarife, die speziell, wenn du in der Homezone deine Daten verbrauchst, keine Ahnung.
Echt?
Aber ist ja egal, da ist ja noch ein Vertrag da und das sollte theoretisch alles gehen. Aber es ging halt nicht mehr und ich glaube, ich habe 3 Wochen lang. Also ich schreibe den immer auf Twitter, weil dann schreibe ich den, wenn es bei mir abends ist und dann antworten die morgens und es zieht sich dann halt immer so hin. Ich habe das denen 3 Wochen lang versucht beizubringen und die haben, ja, okay, cool, wir haben das weitergegeben. Und eine Woche später so, na, was Neues, so, wurde noch nicht bearbeitet, komisch. Ja, wir geben das jetzt nochmal weiter und okay. Dann hat echt 3, 4 Wochen gedauert. Und in der Zwischenzeit haben die natürlich nach wie vor voll abgerechnet. Nicht so,
die Bitches.
Das Handy ist auf dem Wohnzimmertisch und hat sich seit grob 10 Jahren nicht bewegt. Oder das Handy wurde getauscht, aber das liegt nach wie vor auf dem Wohnzimmertisch und wird niemals irgendwo mitgenommen. Es ist einfach mitten in der Homezone. Und so, oh ja,
Und ich bin jetzt seit fucking, keine Ahnung, ich glaube 2 Monaten bin ich hinterher, das denen immer zu sagen, so ja. Es ging dann auch natürlich, alle einkommenden Anrufe gingen immer auf die Mailbox, weil sie ja anscheinend nicht mehr in der Homezone war. Bedeutet, Leute haben sie versucht anzurufen und so, ach fuck. Und ich manage das Ganze halt irgendwie remote aus fucking Amerika. Und meine Mutter dann immer so, die rufen immer an und sagen, dann meldet sich irgend so eine Stimme und sagt dann, bitte reden Sie auf die Mailbox und ich habe doch gar keine Mailbox. Und
kannst du nicht im Handy irgendwie sagen, er soll nur LTE-Türme nehmen oder so?
Das macht wahrscheinlich nichts aus, selbst E-Plus hat LTE da hinten. Und
Nee, die haben doch gar keine LTE-Türme.
Nee, E-Plus hat ein paar LTE-Türme.
Echt?
Irgendwie, es war so, ja, ich glaube irgendwie vorher, was auch immer.
Ist alles scheiße. Ist von O2, oder? Sind die O2-Telefonica-Türme. E-Plus hatte nie LTE.
Normalerweise ist auch LTE an, aber ich glaube, die haben einfach in ihrer Datenbank was irgendwie... Die haben, glaube ich, vor 8 Jahren mal diesen einen weiteren Turm hinzugefügt, weil man halt gesagt hat, ja, die wohnt irgendwie im, keine Ahnung, was weiß ich, wie
mit dem Stock.
Klar. und verbindet sich zu einem anderen Turm und dann haben die gesagt, ja, wir haben den Turm jetzt auch zu Homezone geaddet. Und so, ja, gut, danke. Und 10 Jahre später haben sie wahrscheinlich gesagt, Drop Table Homezone und dann Create Table mit E-Plus jetzt aber auch joinen. Und es ging dann halt nicht, aber es kann halt echt fucking 4 Wochen am Stück oder so, habe ich denen versucht klarzumachen, dass die ja scheiße seien. Aber und jedes Mal, wenn ich was frag, ja, nee, es ist halt, jetzt kommt dann wieder die nächste Rechnung mit irgendwie 25 Euro mehr als sonst. Und ich so, ja, könnt ihr die vielleicht auch reparieren? Und so, ja, um welche Anrufe geht's denn? Ich so,
fuck. Um alle.
Und ich kann halt in Twitter hochscrollen und sehen, ob das letzte Mal, als ich es erklärt habe. Und ja.
Nee, das Gute ist ja, es ist immer neuer. Einfach, dass man es auf jeden Fall auch immer wieder...
Ja, nee, ich glaube, die haben ja diese komischen irgendwie Tilde oder nee, keine Ahnung, diese Carrot, dieses Hochzeichen und dann irgendwie ihr kurzes Kürzel. Und es ist teilweise ist echt einfach derselbe oder hat einfach denselben Vor- und Nachnamen.
Ja, und, klar.
Was ist einfach, Steve? Ich muss mal... das Blöde ist halt, ich bin nicht mehr drin. Also ich würde, wenn... Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, einen 10 Jahre alten Handyvertrag zu haben. Aber sie zahlt halt echt aktuell 10 Euro für eine Festnetzflat aus ihrer Homezone. Und sie hat eine Festnetznummer. Und ich habe keinen anderen, also ein bisschen googeln, keinen anderen Vertrag gefunden, der dir für 10 Euro eine Festnetzflat und eine Festnetznummer gibt. Und ist irgendwie komisch. Handyverträge wurden irgendwie teurer, erstaunlicherweise. Und Netz wäre auch egal, weil Daten hat sie eh über WLAN vom Nachbarn oder so, keine Ahnung. Aber ja, ist erstaunlich. Und das ist mein Mimimi. Die Homezone geht nicht mehr, die brauchen 1,5 Monate, um es zu fixen. Und es gibt keine fixen Verträge und alle Verträge sind teurer geworden.
Okay, jetzt, also ganz kurz. E-Plus hatte ein LTE-Netz und zwar seit 2013. Das heißt, sie waren quasi die Letzten, die dann angefangen haben mit LTE. Haben das dann irgendwie in Testregionen eingeführt und haben diesen 1800 MHz Frequenzspektrum genommen, was sie mal bekommen haben. Das Problem war, dass sie kein offizieller Partner von Apple in Deutschland waren und deswegen E-Plus Kunden kein iPhone mehr mit LTE benutzen konnten, oder?
Ja, ich habe das in diese Bänder, aber ich habe ihr das Verizon
Ja. Nee, also es ging einfach darum, weil sie keine beste Freunde mit Apple waren und denen nicht die Eier gekraut haben und dann ging es halt nicht.
Naja, auf jeden Fall, wenn einer von euch weiß, einen Handyvertrag, so 10, 15 Euro im Monat, Festnetzflat und eine Festnetznummer, die da irgendwie drauf rumzeigt, das wäre nicht ganz gut. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach irgendeinen beliebigen Handyvertrag geben soll mit Festnetzflat und
die
Festnetznummer zu Zipgate umziehen und einfach ein Forwarding anmachen. Genau, ja, dann zahle ich zwar irgendwie für einkommende Anrufe irgendwie 3 Cent pro Minute, aber...
Ja. Du kannst ja auch einfach so ein Zipgate plus echtes Telefon, ich meine, wenn sie das Handy eh nur wie ein Telefon benutzt.
Ja.
Also genau, ich meine, wenn sie WLAN hat vom Nachbarn, dann
geht ja, da wobei, Zipgate. Das WLAN vom Nachbarn ist halt, das geht schon, aber ich hätte gern, wenn das WLAN aussetzt, würde ich gerne ihr irgendwie anrufen können, um es zu remote zu fixen. Deswegen, aber irgendwie, es gibt keine Verträge mehr, die so günstig waren wie damals. Alles, was E-Plus hat, ist alles so, ja, zahl doch 40 Euro und krieg dann irgendwie, was weiß ich was.
Ja, ja, und so ganzen Scheiß, den du nicht brauchst. Also ich habe auch, was brauche ich auf dem Handy? Unbegrenzte Gespräche. Ich telefoniere mit dem Handy nicht unbegrenzt, also.
Ja, und wenn, dann auch für sie ist halt, weil alle irgendwie nur alte Leute, die haben alle Festnetz und da rufen die sich auch gegenseitig drauf an und das so.
Ist halt noch wie damals, Netflix.
Ja. Ja, für 10, 15 Euro. Genau. Also Hörer, ja, wenn einer was weiß, ne, immer in die Kommentare. Ja, wäre super. Ja. Picks.
Also was ich bei meiner Mutter gemacht habe, es ist halt so ein Kongstar-Dingstarif, aber da ist halt keine Festnetznummer dabei und sowas. Aber die nutzt halt ihr Handy auch so ein bisschen unterwegs und da hast halt irgendwie 100 Minuten und 100 Megabyte und dann
für 4 Euro. Ich glaube, sie telefoniert mehr als 100 Minuten. Also sie telefoniert wirklich noch, wie alte Leute das so machen. Deswegen so, Deutschland vielleicht ist schon gut. Handyverträge.
Handyverträge. Ja, das ist furchtbar.
Das ist immer noch nicht besser geworden, ja.
Nee.
Ja, ich habe SIM-Quadrat, war ganz cool. Also ich habe ja auch noch so ein altes SIM-Quadrat, wo ich meine deutsche Handynummer drauf geparkt habe, weil die irgendwie früher nichts gekostet hat, aber jetzt kostet die irgendwie schon 5 Euro im Monat ein. Nur. Ah ja, richtig. Der Schmidt auch hat es gerade geschrieben. Das wären 15 Euro mit Festnetznummer, was dann ja wahrscheinlich ganz okay ist. Aber es ist halt aktuell sind es halt echt nur fucking 10 Euro und da ist das alles drin und naja.
Das wäre schon okay, wenn es funktionieren würde.
Genau, wenn es nicht funktioniert.
Ja. Eventuell sollte ich halt einfach mal SIM-Quadrat. Naja, ich könnte ja auch das Coole ist ja, ich könnte ja meine alte SIM-Karte hier einfach geben, ihr Zeug da reinportieren lassen und meine Nummer irgendwie rausportieren, aber das klingt nach Arbeit. Nee, weil dann müsste sie nicht diese 5 Euro im Monat Grundgebühr zahlen, aus irgendeinem Grund meine Karte sowas nicht hat.
Und ein Telefonanbietervertrag unter 15 Euro im Monat findet man auch nicht. Also ich meine, das wäre auch noch eine Option, dann DSL, Blafu hinschalten zu lassen.
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass du so DSL oder Kabel hat sie schon, aber das
ja, aber Kabel, da kann es ja sein, dass du für 9 Euro irgendwas das einfach dazu buchst und dann ist gut.
Ja, wobei sie hat halt irgendwie Kabel übers Haus, weil es ein recht großes Haus ist und theoretisch könnte das gehen, aber naja.
Vielleicht ist das ja der billigere Weg.
Ja, wobei es schon ganz cool, ein Handy zu haben, wo sie einfach auch mal, keine Ahnung, theoretisch könntest du es mitnehmen.
Aber praktisch macht es nicht und deswegen musst du für diesen Use Case nicht optimieren.
Richtig. Ja, genau. So einfach ist es. Vielleicht mache ich einfach mal SIM-Quadrat für 15 Euro, das kostet dann halt irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Euro mehr im Jahr, aber dafür habe ich keinen Stress und keine Homezone und keinen Fuckshit.
Wenn es dann funktioniert. Es ist wie unser lokales Telefon hier. Es ruft halt aber nur auch, die Uroma mal an, sonst ist irgendwie...
Das ist halt aber auch so die Sache, wenn ich jetzt, ich müsste halt Mobilfunk und Festnetznummer gleichzeitig rausportieren und der alte Vertrag ist, glaube ich, auf ihren Namen und ich würde den neuen einfach gerne auf meinen machen, dass ich da nicht so, keine Ahnung, ich mach's dann eh alles. Und ich glaube, das geht einfach, Handyanbieter stellen sich einfach quer, wenn du sagst, ich würde gerne auf einen anderen Namen die Nummer portieren.
Nee, du musst den erst umschreiben und dann umportieren, das geht.
Genau, jetzt schon vorbereiten für diesen Zeitpunkt.
Und schreibst es dann um. Aber gleichzeitig geht's nicht, weil das wird ja mit der Bundesnetzagentur Datenbank XY abgeglichen. Und wenn da auch nur ein Schreibfehler ist, was weiß ich, dein zweiter Name nicht
dann
eingetragen.
Dann verneinen die
oder,
das.
Wird Computer das sagt abgelehnt. Nein.
Genau, Computer sagt nein. kostet natürlich trotzdem die 25 Euro wahrscheinlich.
Ja, Computer sagt auf jeden Fall erstmal nein.
Ja, ich frage mich, ob ich die Festnetznummer auch einfach zuerst rausportieren kann und was dann passiert, dass man irgendwie so, keine Ahnung. Naja.
Lass mich drauf ankommen.
Doch, sie müssen dir eine neue geben. Sie müssen dir eine neue zuweisen.
Das wäre, also ich zumindest SIM-Quadrat habe ich selber, also die waren ganz cool, die haben so einen Online-Store, wo du irgendwie, ist ein ganz cooler Anbieter eigentlich und naja.
Sorry. Blöd.
Machen wir mal die Picks, sonst wird es hier nie fertig. Der erste Pick ist von Felix, glaube ich. Ne?
Echt? Ja,
Baby.
How is Baby formed? Und das ist ein Teil Internetgeschichte. Ich muss das leider dem Ingo zeigen und deswegen ist Faust die Show und deswegen muss ich es hier.
Genau, alle anderen wissen ja wahrscheinlich, was das bedeutet. Bedeutet, wir müssen da gar nicht lang drüber reden.
Ich verlinke auch mal den Know You Meme.
Das ist gut. Okay,
den habe ich gerade schon verlinkt.
Ja. Das ist super.
Da klicke ich einfach da drauf, dann verstehe ich das auch.
Ja, aber anders, ist ein Video. Der Original war Yahoo. Ja. Genau, aber da mache ich jetzt einfach den nächsten Pick, während Ingo sich informiert. Den Steam-Controller. Ich hatte so eine Xbox, auf der ich irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat mal eine Stunde gespielt habe. Und irgendwann war mir neulich langweilig und habe gedacht, fuck, vielleicht baue ich mir einfach mal so einen Ramsch-Computer aus irgendwie Komponenten, die meine Kollegen verkaufen wollten. und macht da irgendwie einen Hackintosh draus und vielleicht noch so eine Steam-OS-Box und keine Ahnung, das ganze Geraffel und spiel dann halt da drauf mal irgendwie dieses zwei Spiele, die ich mal im Monat vielleicht anschaue. Und da gab es diesen Steam-Controller, weil ich wollte nicht so wirklich Tastatur und Maus, sondern ich fand es auf der Xbox mit dem Controller schon ganz gut. Und wusste aber, also da ich all meine Spiele meist über Steam kaufe, weil da die Hälfte schon drin ist, die ich besitze, habe ich gedacht, ja, dieser Steam-Controller hat ganz okay Reviews bekommen. Und der ist quasi so ein normaler Controller mit einem so einem Analog-Stick und so einem D-Pad auf der linken Seite. Aber auf der rechten Seite hat er quasi so ein Mini-Touchpad, wo du quasi dich damit bewegen kannst. Und der wird intern als, also über USB kannst du ihn anstöpseln, irgend so einen kleinen Wireless-Dongle. Der tut dann so, als wäre eine Tastatur und eine Maus gleichzeitig. Und das war eigentlich ganz cool, habe ich gedacht, ja, versuchen wir mal. Und den habe ich mir jetzt geholt. Und
wie ist es?
Es ist okay. Also es sieht jetzt nicht so super. Einige Spiele total gut. Ja. Also ich habe irgendwie, was spiele ich gerade? Rocket League. Irgendwie so Auto-Fußball-Geschichte. Und ich habe irgendwie Spec Ops The Line.
Ja. Ich glaube, Spec Ops. Aber so Ego-Shooter spielt man einfach nicht mit Controllern. Das kann man.
Nee, Ego-Shooter klappt nicht so wirklich. Also sie haben nativen Support also für CSGO, glaube ich, in Team Fortress 2.
Ja, aber das ist doch scheiße. Du wirst immer von den ganzen Kiddies abgezockt. Einfach, ja, weil die mit der Maus zocken. Genau. Ja, das ist doch voll der Quatsch.
Richtig. Und ich habe auf der Xbox ging's dann irgendwie, da habe ich immer Titanfall gespielt und das war eigentlich ganz gut mit dem Xbox-Controller.
Ja, weil alle diesen scheiß Controller haben und quasi alle genau, schlecht richtig. Sind, ja.
Das aber ich muss jetzt sagen, also gerade für so Rocket League, dieses Auto rumfahren, ja, so ein bisschen, natürlich. Da läuft das echt gut. Und ja. Singleplayer, aber also dieses Spec Ops The Line läuft auch super damit, also ja. Bin ich eigentlich recht erstaunt.
Da kriegst du quasi auch ein Handicap, quasi ein negatives Handicap, weil du einen Controller benutzt.
Richtig, ist halt Singleplayer, weil du nicht gegen die Tastatur-Heinis spielst und ich muss sagen, für, keine Ahnung, was ich gezahlt habe, $35 oder so, also nicht großartig
aber
viel.
Aber der kostet fast 60 Euro hier.
Ja, hier in Deutschland.
55 Euro.
Das ist zu teuer dafür.
Das ist nicht, ne.
Ja, Steam Controller auf Amazon.com kostet $35 aktuell. Also das war dann ganz okay. Das sind 30 okay, Euro.
Gucken wir mal, was er in Deutschland kostet auf Amazon, aber...
Also,
oh, 60.
Ja, super.
Oder 291, ja, warum auch immer.
Ja, krass. Vielleicht sollte ich einfach fucking viele Steam-Controller kaufen und die alle einführen und billig verkaufen.
Ja, so für 60 Euro.
Ist der bescheuert?
Ja. Naja, wobei der, ich glaube, in den USA kostet der offiziell halt auch recht viel, aber der ist halt irgendwie immer on sale und was weiß ich was.
Nee, also hier in Deutschland gibt's den einfach nicht. Also.
Ja, krass. Naja, auf jeden Fall, so als Pick war der ganz okay.
Ja, aber nicht für den Preis.
Nee.
Nicht für den Preis in Deutschland. Für den Preis in den USA war er ganz okay. Wobei, ich meine, wenn du so einen Xbox-Controller kaufst, was kostet denn der in Deutschland? Also einen ganz normalen Wireless, ein Gamepad,
das Sidewinder-Gamepad. 30, glaube ich. Also Sidewinder gibt's doch auch gar nicht mehr, oder?
Was auch immer irgendwie.
Xbox, Sidewinder, ey, was ist das für eine Zeit? Also irgendwie fucking 20 Jahre her oder so.
Ja, hier Xbox Wireless Controller. Ach, fucking Amazon.com. Nee, ich will DE haben. Kann man das hier nicht? Ja, der kostet 41. So weit ist er jetzt auch nicht entfernt davon.
Hä? Wo bist du?
Wireless Controller sind einfach teuer. So. Amazon.de, Xbox 360, Wireless. So. Ja, naja. Auf jeden Fall war ganz okay. Kann man lassen. Echt, also nicht für alle Spiele. Also du kannst jetzt nicht denken, ja, ich kann da irgendwie alles spielen, was ich früher hatte. Aber es gibt Spiele, die irgendwie explizit Controller Support haben. Und gerade durch dieses Touchpad ist selbst so Strategiezeug ist gar nicht so schlecht. Also mit der Maus bist du immer noch ein bisschen besser drauf, aber Braid zum Beispiel, dieses komische irgendwie Jump-and-Run-Spiel.
Ja, Jump-and-Run spielt man halt mit Controllern. Ja. Also es gibt Spiele, genau. Die spielt man mit Controllern, wie zum Beispiel alle Fußballspiele, alle diese ganzen Sportdinger und Autorennen und so, das geht alles mit dem Controller. Mhm. Und so halt so Side-Scroll von der Seite und von oben und so. So Arkaden.
So Tomb Raider-mäßig.
Genau, solche Sachen. Aber überall, wo du ein Fadenkreuz hast und quasi Leute abknallen willst, ist einfach scheiße.
Wobei dieses Spec Ops, da hast du ein Fadenkreuz und du knallst Leute ab, aber das funktioniert ja, erstaunlich
der,
gut.
Er hilft dir halt, ja, weil du so ein Noob bist und einen Controller benutzt.
Nicht mal mehr das. Also du kannst den Noob-Modus anmachen mit Auto-Aiming, aber selbst ohne funktioniert es okay. Wahrscheinlich wäre ich mit Maus einfach 8-mal besser, aber ich spiele es nur im Singleplayer.
Ja, und dann ist ja auch scheißegal, solange du nicht die ganze Zeit geowned wirst, ja. Das passt
schon. Richtig. Kommt auf jeden Fall gut.
Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay.
Cool. League-Checker.
Ja, genau. Beim HPI, also beim Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, gibt es auf der Webseite einen Leak-Checker. Da kannst du deine E-Mail-Adresse angeben und der sagt dir so...
Der leakt dann deine Daten direkt, oder was?
Genau, der leakt deine Daten. Nee, der guckt in allen Leaks, die es so in den letzten x-tausend Jahren gab, ob da deine E-Mail-Adresse drin ist und ob sie da vielleicht ein Passwort dazu gefunden haben und eventuell noch deine Kreditkartendaten und was auch immer. Und ja, gibst du deine E-Mail-Adresse an, kommt eine Mail zurück und da sagt er, hat er gefunden oder hat er nicht gefunden.
Gibt's auch,
was er noch so gefunden hat.
Die amerikanische, also ich glaube, das gab's auch, war sogar davor, haveibeenpwned.com.
Das ist quasi. Ich frage mich, Have I Been Pwned? Ich habe es drunter verlinkt. Ja. Ich verlinke es, glaube ich, gerade auch nochmal.
Ja, mach mal alles doppelt.
Und die haben eine API. Ich frage mich, ob das Hasso-Plattner-Institut einfach nur
die Schasabi
hatte, der einfach die API benutzt.
Das wäre natürlich ein bisschen lustig.
Ja, das also ich weiß, dass in großen Firmen gibt es Security-Teams, die genau dasselbe auch machen. Und die sich dann diese Dumps beschärfen. Und
aber das ist viel zu anstrengend. Also echt Dumps
genau,
zu finden,
das ist halt, wenn du nicht bei so einer großen Firma arbeitest, die dir dann irgendwie ein Ticket zuschickt, wo sie sagen, hey, wir haben deine E-Mail-Adresse bei LinkedIn gefunden im Dump. Dann ist das eine total gute Sache.
Machen natürlich auch nochmal eine Auswertung nach den Passwörtern 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das machen ja alle immer.
Letztens schon ein paar Mal.
Kannst du einfach copy-pasten, sind immer die gleichen Top 10.
Ja. Also ich glaube, dieses Have I Been Pwned, also da habe ich es als erstes gesehen und die sind ganz cool. Also die schicken dir eine E-Mail, die haben immer die neuesten Pastes, die haben eine API, du kannst in Bitcoin donaten, was cool ist. Genau.
Und der Typ bekommt auch immer die Leaks zugespielt, die quasi ganz aktuell sind. Ist schon ganz cool.
Richtig. Hasso-Plattner-Institut. Ist aber auch
Troy Hunt heißt er.
Genau. Frag mich jetzt echt, ob das irgendwo weitere Dienste. Die haben so eine Datenbank. Frag mich, ob die irgendwie im FAQ sagen.
Lol, wir benutzen einfach dies.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, nee. Ich kann die auch selber zusammensammeln. Das ist ja auch immer.
Ja, na, das will. Na, ja, ist.
Was denn, wenn du irgendwie die. Top. Keine Ahnung, die ersten drei hast mit irgendwie paar hundert Millionen Usern, dann bist du ja schon gut dabei. Also.
Da gut, die erklären dann auch im FAQ oder so, ach, speichert ihr dann meine E-Mail? Und die sagen dann, nee, wir hashen die nur. Aber die benutzen das Wort Verschleierungsverfahren.
Ja.
Was ich auch noch niemals gehört habe von Hash.
Das ist schön deutsch einfach. Deutsch.
Ja, genau. Verschleierungsverfahren von Max Mustermann at domain.com ist. Und dann irgendein komischer Hash.
Und dann verschleiern sie das.
Richtig. Hans-Martin Verschleierhalle.
Naja. Ja, also ja, egal, ob ich das eine oder das andere mal benutzt, einfach nicht zu sehen, ob man in irgendeinem dieser großen Leaks dabei war in letzter Zeit und sich dann vielleicht Gedanken machen sollte, insbesondere wenn man sein Passwort an mehreren Stellen verwendet, das dann doch
einfach
mal
nicht machen,
zu ändern.
Genau.
Ja, natürlich, nicht machen, aber ich weiß, ich hatte auch so eine Zeit früher, wo ich das getan habe, ja, also die letzten 5, 6 Jahre mache ich das nicht mehr, aber früher TM habe ich das tatsächlich getan. Wir haben ja alle mal klein und dumm angefangen. Und ist es halt, wenn man weiß, dieser eine Dienst aus dem Jahre X1030 BC, da habe ich tatsächlich noch an mehreren Stellen das alte Passwort. Da könnte man dann doch mal durchgehen und die mal auf einen neuen Standard heben.
Ja.
Von dem her könnte es praktisch sein. Und wenn nicht, einfach mal seine Passwörter durchrotieren. Kann auch nicht schaden.
Genau.
Gut, dann kommen wir zum Shell-Checker.
Shell-Checker.
Ja,
das ist richtig. Und
das ist ja...
This is, Shell-Checker ist einfach... Shell-Check, nicht Shell-Checker.
Shell-Check,
ist einfach gut. Das ist so...
Statische Analyse für Bash und Shell-Skripte generell.
Ja. Also es kann auch verschiedene Arten, also verschiedene Styles, also auch Z-Shell und Bash und so.
Genau, und der sagt dir also quasi, du gibst dem Shell-Checker dein Skript und der beschwert sich dann und sagt, ey, Zeile 12, du solltest die Variable vielleicht noch in Klammern einmachen, dass du irgendwie nicht aus Versehen Shell-Globbing oder bla bla bla. Also der erzählt dir quasi das Ganze, wie man gute, also da habe ich quasi gelernt, wie man halbwegs okay Shell-Skripte schreibt. Ich hatte vorher keine Ahnung, habe halt so Bash gemacht, wie jeder Bash macht.
Scheiße halt, ja.
Scheiße und wahrscheinlich irgendwie, wenn dir einer dann Leerzeichen in der Variable quasi drin ist, dann hast du halt Pech gehabt. Und Shell-Checker ist echt cool und ist auch eine coole Sache, wenn man die in so GitHub-mäßig in deiner Continuous Integration drin hast. Bedeutet, er macht dann einen Pull-Request und du kannst dann irgendwie Shell-Checker da reinfrickeln. Je nachdem, ich bin sicher, da gibt es auch irgendwie Jenkins-Plugins oder so für. Ja. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache, wenn du quasi eine einfache Art haben willst, um Leuten zu sagen, dass sie vielleicht ihre Shell-Skripte mal ein bisschen sauberer schreiben sollen.
Also das Problem an Shell ist einfach, dass es eigentlich voll der Pain ist, es gut zu schreiben. Und eigentlich braucht man da einen Linter, beziehungsweise quasi einen Checker, der dir sagt, dass zum Beispiel du brauchst Hochkommas, um Variablen, wenn du nicht sicher bist, wo der Content herkommt, ja. Und du musst halt dich um total viele Sachen kümmern und musst halt schauen, ob irgendwie Variablen, ob die gesetzt sind und tausende andere Sachen halt. Und Shell-Check kann das alles. Der einzige Nachteil ist in Haskell, und das heißt, wenn man noch nicht irgendwas in Haskell hat, muss man irgendwie 1 Million Gigabyte Haskell runterladen.
Yay. Ja, das wer Shell checken will, muss leiden.
Ja, das stimmt. Wer Shell schreiben will, muss leiden. Doppelt.
Auch. Aber Shell-Check sagt dir dann zumindest, warum du Krepel-Sachen machst.
Ja, genau. Also als erstes in Shell hingelogen und dann gemerkt, dass es scheiße ist
mit Shell-Check. Ja, und das ist was, wo ich es halt benutze größtenteils, ich benutze Atom recht viel für Geschichten und da gibt es ein Linter-Plugin, der dir quasi die Shell-Skripte live sich darüber beschwert. Weil du machst dann halt schreibst dann ein Bash darunter und der unterkringelst dann halt und sagt so, ey, so nicht. Ja. Und ist ganz gut eigentlich. Also ist auch verlinkt, die ganzen Linter in Sublime und Atom und sonst was. Kommt gut.
Okay.
Star Wars. Star Trek.
Oh, ja. Und zwar, das ist
auf jeden Fall cool. Das klingt cool. Klingt cool. Ich bin ja eher der Star Trek-Fan, also von daher total gut.
Ja. Also das ist ein, eigentlich hätte ich das zu lesen von gehört, naja, was auch immer. Why did the Star Wars and the Star Trek worlds turn out so differently? Und das ist ein Artikel, der quasi die Unterschiede beschreibt zwischen den beiden Welten und warum die so anders sind. Und in dem Slashdot Kommentarenbereich, so quasi der heise Artikel Kommentarbereich von Slashdot, hat einer das relativ gut beschrieben, und nämlich der Farbot-Bot. Und der schreibt: To put another way, Star Wars is a post-Donald Trump universe, Star Trek is a post-Bernie Sanders universe. One of those is better for the top 1% and one is better for the remaining 99%. Und ich finde, es beschreibt es eigentlich relativ cool, was auch in dem Artikel beschrieben wird. Sehr gut. Kann man sich durchlesen. Ja, gut, ich mach's mal zu Lesevorhang. Obwohl, nee, jetzt muss ich unten drin bleiben. Ist jetzt einfach da eingewählt. Ja, also das geht speziell darum, dass quasi bei Star Wars ist ja so, da gibt's Leute, die sind halt, die haben die Macht in sich und sind besonders cool und können irgendwie die anderen Leute, die zu Untergebenen machen, und der Rest wird halt Stormtrooper oder so. Und bei Star Trek hast du quasi die super diverse Crew und alle sind beste Freunde miteinander und es werden nicht einfach Leute getötet, wenn man irgendwo hingeht.
Na gut, ist halt auch, weil Gene Roddenberry halt so ein Weltverbesserer, Anhänger des Humanismus, wir schaffen Geld ab und alle arbeiten halt aus freien Stücken. Und ich meine, ist es natürlich, gerade in späteren Folgen gibt es ja auch trotzdem Krieg und es gibt die Ferengi, die ja auch Geld haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem zieht sich gerade auf der Erde durch, wir haben den Dritten Weltkrieg erlebt und jetzt müssen wir mal alles besser machen. Und demzufolge ist Star Trek auch so ein bisschen, und das merkt man halt gerade bei TOS und TNG gut,
ja, so ein ist es clean, ja, so alle sind irgendwie total lieb und alles passt irgendwie und alle haben das erreicht, was sie haben wollten.
Ja, sehr, sehr schön.
Coole Sache. Okay, der nächste Pick, den ich noch habe, und auch mein letzter Pick, ich weiß gar nicht, warum der nach Picks gekommen ist. Das ist eigentlich auch ein Lösefu.
Ich glaube, da hat einer umsortiert. Ja. Ich glaube, da hat einer umsortiert.
Ja, wahrscheinlich, weil wir nicht so viele Lesefus haben durften in Lesefu.
Das ist eine ganz fiese Unterstellung und eine Lüge auch.
Beides.
Auf jeden Fall, Harvard Business Review Article, How Facebook Tries to Prevent Office Politics. Ich glaube, er ist Head of Infrastructure oder so. Beschreibt so ein bisschen, wie man denn eine Organisationskultur aufbaut, damit es nicht so, was ist denn auf Deutsch, backstabby, so hintermeuchelmörderisch, ja, keine genau. Ahnung. Dass das nicht so assi läuft, sondern dass alle quasi dafür arbeiten, dass die Firma weiterkommt und nicht sich hier irgendwie gegenseitig ihre eigenen Königreiche aufbauen wollen. Und das ist so, ja, man muss sagen, die machen das extrem gut und das durchzulesen klingt auch ganz interessant und sollten vielleicht mehr große Firmen machen, so als Positivbeispiel. Ist ein ganz netter Artikel, kann man sich mal durchlesen. Und deswegen pick ich das auch.
Bam. Ah, ist das schön.
Gut, und immer noch Shameless Self-Plug, Radio Tux Juni-Ausgabe. Es geht um Linux in Filmen und Serien und wie auch Linux benutzt wird, um verschiedene Serien, Filme zu machen. Also, wo halt, ja, Linux-Desktops und sowas vorkommt, ja, wie bei Robot und naja, bei mehreren Serien, Mr. Robot hier. Ja. Und dann war noch ein Interview über, wir hatten es ja in der letzten, vorletzten Sendung irgendwann schon mal erwähnt,
ja,
dass ich mit Frank Karliczek über Nextcloud oder die OnCloud-Geschichte rede. Und auch das ist nochmal über eine Stunde Interview geworden. Also wer sich die Geschichte nochmal anhören will und wie da der aktuelle Stand ist, der kann da auch noch reinhören. Wie immer gibt es natürlich zweimal freie Musik. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Sind Chapter, Marks drin. Also wer es nicht hören will, überspringt es halt einfach. Ist mir wurscht. Ich mag es tatsächlich. Ich habe die Musik diesmal nicht rausgesucht. Ich finde es immer schön, dann die Stücke noch zu hören. Aber das ist halt Geschmackssache. Könnt natürlich auch nur die Sachen anhören, die euch interessieren. So. Ja. Gut.
Ausgezeichnet.
Wir sind durch.
Dann sind wir durch.
Yeah. Genau.
Habt ihr noch letzte Worte?
Die letzten Worte? Ach so, genau. Ja. Ich kann noch verlinken Shell Shack as a Service. Ich glaube, ich baue das. Ich brauche eine Webseite und dann mache ich den Shell Shack as a Service, damit man sich nicht je 500 Megabyte Husky
runter. Das heißt, man schmeißt da einfach sein Shell Script rein.
Es ist quasi, Reverse Pipe to Root Shell. Quasi
genau, statt Bash in Curl zu pipen, piped er Curl in Bash oder andersrum.
Genau.
Genau.
Und das wird super.
Nee, statt Curl and Bash machst du Bash and Curl. Sehr gut.
Bam.
Okay. Macht eigentlich Sinn.
Gewinn. Also ich verlinke das noch ganz kurz. Ich hab hier nämlich schon Sample Code, ja. Also mein Service ist quasi nicht nur noch Vaporware, sondern das ist quasi schon die Implementierung ist komplett durch und eigentlich brauche ich jetzt nur noch Seed Money, damit ich reich werde für immer und mich ein Haus bauen kann.
Bis mehr als 5 Leute gleichzeitig auf deine
Nein, das ist Quatsch. Ich benutze es mit SoCard und Forking. Dann forkt es einfach 1000 Mal. Ist scheißegal. Es funktioniert einfach so. Bam, Bitches.
Genau. Bis dein Krebsrechner einfach abfackelt, weil er keine Lust mehr hat.
Na, mein Laptop halt. Das sehe ich. Ja. Also, keine Ahnung. Meinst du, ich habe eine richtige Infrastruktur? Ich habe einen Laptop. Ja. Und die Service funktioniert halt nur, wenn der Laptop online ist. Ist okay. Schmidtloch sagt, man kann statisch kompilieren und dann wird es garantiert nicht größer. Wird es bestimmt voll klein.
Ja. Mach das.
Macht Sinn.
Ja, total.
Total gut.
Dann, was?
Hier schreibt einer, dass Shell Shack schon als Service auf der Webseite gibt, aber man kann da nichts reinpipen, ist voll der Quatsch.
du musst jetzt pivoten, wenn das Startup schon gibt.
Nee, ist ja noch nicht mal ein Startup, die haben noch nicht mal HTML5 Boilerplate bei sich irgendwie installiert oder so.
Achso, und man kann keine Bitcoins hochladen.
Genau, man kann ihnen keine Bitcoins hochladen. Das ist ja wohl Quatsch.
Ja.
Amateure.
Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Habt Spaß.
Schnubbidu.
Am Gerät.
Ja, wenigstens einer. Und ja, gehabt euch wohl. Ja. Felix lernt es nie.
Okay. Doch.
Nee. Du bist einfach lernresistent.
Vielleicht will ich es ja auch gar nicht.
Ja, sag ich doch. Resistent.
Das ist ja keine Resistenz, das ist ja quasi ein Nutzen. Das
nee. Na gut. Nee. Absoluter Nichtsnutz.
Oh, das finde ich nie, no. Das war jetzt gemein von dir.
Nicht cool. Das war so eine Steilvorlage. Gut, Leute, war schön.
Okay.
Ja. Schön mit dir, Marc.
Genau.
Ja.
Gerne wieder. Du bist ja demnächst
bald,
hier.
Bald
irgendwo.
Bin ich in Deutschland, dann können wir mal auch von Angesicht zu Angesicht.
Ist mal wieder so weit dann.
Gehen wir mal endlich wieder Dönerpizza essen.
Lecker Dönerpizza.
Das vermisst du noch. Gibst du.
Das, sowas haben wir hier nicht. Dönerpizza gibt's nicht.
Shellcheck wird irgendwie das C auch noch groß geschrieben.
Sehr gut. Okay.
Na denn. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.